Tech und Rara.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was viele missdeuten, wenn sie sagen, ich warte auf Inspiration. Weil du tust in Wahrheit nichts anderes, als die Inspiration herbeizuentspannen, wenn das als Satz geht.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Sicherlich ist davon nicht weg, aber das Bewusstsein für ein Problem ist schon mal die halbe Miete.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche, beziehungsweise momentan tatsächlich alle zwei Wochen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat einfach zeitliche Gründe aktuell, mit sehr unterschiedlichen Leuten. Die sind aber alle sehr spannend und die kennen sich alle mit ihrem jeweiligen Thema oder mit ihren jeweiligen Themen sehr, sehr gut aus. Genau, und versuche mit denen so ein bisschen rauszufinden, was beschäftigt die, wie funktioniert oder was funktioniert in diesem Thema, in dem sie sich bewegen und welche Rolle spielt das Thema für Technologien und welche Rolle spielen Technologien für das jeweilige Thema. Genau, das habe ich diese Woche gemacht mit Dennis 18. Der war tatsächlich schon mal da, ist aber schon, glaube ich, über ein Jahr her. Da hatte er gerade ein Buch geschrieben zum Thema so Anfang mit Podcasten generell. Das war auch das Thema für die Folge. Er macht eben selber auch verschiedene Podcasts. Und in einem dieser Podcasts hat er sich auch immer mit Kreativität beschäftigt. Er macht sonst ganz viel Erwachsenenbildung, Wahlkampfgeschichten, gibt Seminare, fotografiert gerne und so weiter und so weiter. Also der hat eine ganz, ganz, ganz große Vita. Gehen wir in der Folge auch noch so ein bisschen drauf ein. Aber genau, und jetzt hat er eben ein Buch geschrieben, das heißt 50 Ideen für neue Ideen und da geht es um Kreativität. Und darüber haben wir uns unterhalten und haben tatsächlich, finde ich, das Thema Kreativität sehr frei von den üblichen Klischees aufgerollt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Ziel gewesen, weil zum Beispiel auch im Bereich Tech, also in Anführungsstrichen sehr logischen Bereichen, ist Kreativität eben ein ganz wichtiger Skill. Und dem Thema haben wir uns gewidmet und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer mit Dennis zu sprechen. Wir stehen immer so lose im Kontakt und es ist eigentlich immer irgendwie total nett und diese Folge ist auch total cool. Und ich glaube, dass sie sehr inspirierend für den einen oder anderen von euch sein kann. Auch wenn ihr vielleicht Leute sagt, die von sich selber sagen, oh, ich bin gar nicht so kreativ. Damit räumt er nämlich so ein bisschen auf und damit räumen wir auch so ein bisschen auf. So, ich habe jetzt voll viel geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Dann die klassische Einladung. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und herzlich willkommen erneut, Dennis 18. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, diese Showtreppe runterschreiten zu dürfen.
Genau, das ist jetzt hier wie bei Stefan Raab. Ich komme jetzt mit dem Schreibtisch rübergerollt und du gehst da gerade runter. Nee, ja, tatsächlich, also wir haben gerade eben noch ganz kurz vorher drüber geredet, dass unsere letzte gemeinsame Aufnahme jetzt ein bisschen über ein Jahr her ist. Das heißt, du warst schon mal in diesem Podcast. Damals ging es eigentlich weitestgehend um das Thema Podcasten und es ging dann aber eigentlich auch ganz viel. Eigentlich ging es in der Folge schon mehr um das, was wir heute reden oder heute besprechen, nur eben eigentlich unter einem ganz anderen Vorwand. Also wir haben uns so pro forma über das Thema Podcasten unterhalten und dann haben wir uns eigentlich über alles Mögliche unterhalten. Und ich habe zu der Folge übrigens auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass es sehr angenehm gewesen sein soll und dass man das total gut hören konnte. Und mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich hatte so ein bisschen so die Vorstellung, ach so, okay, wenn ich jetzt so den ganzen Stuff, den ich so mache, weitermache, dann habe ich mich so ein bisschen so in ein paar Jahren gesehen. Also du bist ja einen Ticken älter als ich. Glaube ich.
Ja, das merkt man daran, dass du eben über Stefan Raab gesprochen hattest. In meinem Kopf lief Thomas Gottschalk die Showtreppe runter. Daran kann man es erkennen.
Und ich bin eigentlich sogar fast schon ein bisschen zu jung für Stefan Raab. Ne?
Ja, aber also, woher kennst du Stefan Raab?
Ja. Nee, also YouTuber, aber auf jeden Fall. Genau, ja, wobei, also ich bin schon noch ein Fernsehkind. Ne? Also in meiner Jugend war Fernsehen schon noch ein großes Ding. Aber ich habe letztens Ehrenpflaume, weiß nicht, ob dir das was sagt. Kai Pflaume hat ja einen YouTube-Channel.
Das Ding heißt Ehrenpflaume, ernsthaft?
Ja, genau. Das ist so, eigentlich ist es, wie wir jungen Leute sagen, super cringy die ganze Zeit, weil er natürlich voll peinlich ist, aber irgendwie guckt man es gerne, weil er dabei so unglaublich nett und lieb ist und das ist eigentlich total schön. Und da hat er sich mit hier Phil Laude getroffen, dem einen von Waititi.
Siehst du, daran erkennst du den alten Mann, dass ich jetzt schweigend hier sitze und sage, also Kai Pflaume kenne ich noch. So, und dann geht's auch ganz schnell vorbei. Ich mach's mal aufzulösen. Ich kokettiere gerne damit. Ich bin ja gemessene 46 und gefühlte, sagen wir mal, 15. Also dazwischen pendelt das so ein bisschen vom Alter, damit man es ein bisschen einordnen kann. Nicht, dass ich denke, sitzt da so ein alter Daddy und erzählt von früher, als es noch Fernsehen gab und so.
Nein, also das ist schon noch ein Alter, in dem man Waititi tatsächlich auch kennen könnte, muss ich sagen, weil das waren ja so die ersten, die YouTube in Deutschland gemacht haben und damit wirklich Kohle verdient haben und dann auch groß geworden sind. Und das war so in einer Zeit, da war ich so 13, 14, ich fand das super lustig, alles nach heutigen Maßstäben total amateurhaft und gar nicht geil und so, aber damals mega der Hype. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen nostalgisch gemacht, weil ich so dachte, krass, das ist jetzt halt auch alles schon 10 Jahre her. Mehr als 10 Jahre. Und das fand ich irgendwie krass. Aber gut, darüber wollen wir heute gar nicht reden. Also, man muss jetzt zu dir immer so, bei dir muss man echt immer so eine ganze, ja, so den ganzen Lebenslauf einmal runterbeten, weil du ja relativ viele verschiedene Dinge machst. Du bist Berater, du bist Podcaster, du bist YouTuber, du fotografierst gerne, du machst Erwachsenenbildung. Also, das heißt, du machst ja ganz, ganz, ganz viel Kram und du schreibst halt auch Bücher. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt direkt so die Katze zu Beginn aus und sagt, du hast auch ein neues Buch geschrieben und du darfst mir jetzt nochmal ganz kurz verraten, wann genau das nochmal rauskommt, weil das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt.
Das musst du dir auch nicht merken, weil es schon draußen ist. Also das heißt, du könntest dir jetzt merken, wann es rausgekommen ist, also damals, 20. Juli, Juni, Juno. Aber es ist tatsächlich für die, die es jetzt in der Zukunft hören, jetzt eine Zeitreise dank deines Podcasts machen, weil sie deinen ganzen Backkatalog jetzt hier bingen, sagt man ja so schön. Das war 2022, also.
Genau, ja. Genau. Und es ist schon rausgekommen. Okay, da habe ich einen kleinen Dreher gehabt im Monat. Aber egal. Es ist ein tolles Buch. Ich habe tatsächlich vorhin noch ein bisschen drin gelesen. Und es spricht mich auch sehr an. Vor allen Dingen finde ich das ganze Credo. Also erstmal, das Buch heißt 50 Ideen für neue Ideen. Und du hast mir das ja auch so ein bisschen erzählt, was du da vorhast. Und dann haben wir gesagt, lass doch mal einen Podcast machen dazu, zu dem Thema. Es geht im weitesten Sinne um Kreativität. Und ich glaube, das ist was, was du für dich als sehr definierend für das, was du so tust, auch siehst, ne? Also deine Kreativität. Warum hast du denn überhaupt so ein Buch geschrieben? Also man könnte jetzt ja sagen, ne, ja gut, entweder man ist halt kreativ oder man ist es nicht. So, das, was will man da jetzt noch großartig dran rumlesen? Das ist natürlich kleine rhetorische Frage, weil offensichtlich gibt es dazu was zu lesen. Aber also wie bist du zu dem Buch gekommen und warum hast du dich gerade für dieses Buch entschieden?
Also vielleicht genau an dem Punkt angesetzt, den du gerade so im Halbsatz sagtest, entweder ist man kreativ oder man ist es nicht. Und genau diesem weit verbreiteten Satz widerspricht dieses Buch in gefühlten 250 Seiten. Also im Prinzip ist die ganze Idee hinter dem Buch, dass es niemand gibt, der nicht kreativ ist. Das ist sozusagen die Grundaussage dieses Buches, weil es gibt Leute, die reden die ganze Zeit von Innovation, weil das irgendwie so erwachsen und forschend und klug klingt. Oder Leute, die von Problemlösen reden. Das sind dann eher so Leute, die dann eher so im sozialen Bereich unterwegs sind. Aber das Wort Kreativität wird immer so in eine Ecke geschoben, so, wo so ganz viele KünstlerInnen rumspringen und die dann so Bilder malen und so. Was auch Menschen sind, die sehr kreativ sind. Gar keine Frage. Aber das ist nicht, sind nicht die einzigen, die ein Abo auf die Kreativität haben. Das sind wir nämlich alle. Und ich habe festgestellt, in all den inzwischen ja gemessenen 46 Jahren gab es eigentlich keine Lebensphase, wo das nicht ein Anker war, ein Motor war, ein irgendwas war, was mich vorwärts gebracht hat. Also Anker sprachlich bringen einen natürlich nicht vorwärts, sondern halten einen da, wo man gerne sein möchte, um das einmal sprachlich einzufangen, das falsche Bild. Aber es ist tatsächlich so, immer wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendeine Situation einen zu überfordern droht oder wenn man eine Situation kommt, wo man sagt, habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie das geht. Muss ich einen Weg finden? Keine Ahnung. Also in der Schule, im Studium, im Job, wann immer, also im Prinzip eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, komme ich irgendwie hin, setze mich an meinen Schreibtisch, mache den Laptop auf und dann kommt irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Und dann gucke ich mir das an, versuche das irgendwie mit den Mitteln, die ich schon habe, irgendwie zu lösen. Und allein das Zusammensetzen der bereits gelernten Mittel, also das heißt die Synthese aus dem, was ich schon kann, ist schon ein kreativer Prozess. Oder wenn ich vor einem Berg stehe und sage, um Gottes Willen, da komme ich mit meinen jetzigen Mitteln gar nicht rüber, dann muss ich mir etwas Neues einfallen lassen. Und dieses sich was Neues einfallen lassen ist quasi der Überlebensmodus, zumindest bisher in meinem Leben gewesen. Und ich glaube, für alle anderen Menschen wahrscheinlich auch, ob sie es so benennen würden oder nicht.
Ja. Okay, verstehe. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir einmal so das Thema, also einmal kurz versuchen zu definieren, was genau ist eigentlich Kreativität? Ich habe da jetzt gerade, als du darüber geredet hast, so ein bisschen versucht, drüber nachzudenken. Und ich würde es tatsächlich fast, glaube ich, als die Fähigkeit, etwas zu tun, was man nicht so im Autopilot tut. Also wovon man irgendwie was einen bewussten Prozess verlangt. Ich glaube, das würde ich als Kreativität, also ein achtsames Handeln. Ja, doch, ich glaube, das wäre vielleicht meine Definition. Deckt sich das mit deiner oder hast du überhaupt so eine klare Definition?
Na, ich hab viele verschiedene Definitionen. Ich finde deine sehr hübsch, weil es tatsächlich was damit zu tun hat, dass ich aktiv handle. Das ist vielleicht auch eine der Sachen, die es dabei geht. Es gibt also Leute, die sagen, Kreativität, das hat was so mit Inspiration zu tun. Dann sitze ich da so unter so einem Baum und warte, bis ein Apfel auf mich herabfällt, mir eine Idee gibt und ich dann Heureka ausrufe und dann geht's irgendwie los. Das kann man tun. Das gibt Menschen, die genau das tun. Die sitzen da und warten auf den Moment, wo ihnen was einfällt. Das ist dann sozusagen diese Pausentaste. Und dann springt der Motor an, wenn durch Zufall von außen ein Geistesblitz kommt. Das ist Inspiration quasi, so qua Definition. Allerdings würde ich sagen, gibt es ganz wenig Leute, die sich das leisten können, auf diesen Moment zu warten. Das heißt, ich kann mir als jemand, der beruflich davon abhängig ist, kreativ zu sein oder in meiner Familie mir was einfallen lassen muss, wenn ich ein Problem vor mir habe, was ich nicht vorher schon mal gemacht habe, dann muss ich was tun. Da muss ich aktiv werden, etwas aktiv machen und suchen nach Werkzeugen, rauskriegen, warum geht was nicht, mir Unterstützung holen von anderen. Das heißt, ganz viel aktive Tätigkeit, die sich nicht auf so ein Durchcruisen oder auf einen Moment von außen zurückziehen kann. Also es gibt diesen Satz von Jack Close, Inspiration is for amateurs, the rest of us go to work. Das heißt im Prinzip, das klingt so ein bisschen arrogant, nach dem Motto, ihr Amateure braucht Inspiration, wir klugen Profis arbeiten hart an der Geschichte. Aber das ist ja so ein bisschen, wenn man Amateure nett definiert, da sind das Leute, die haben vielleicht die mal vielleicht ein Bild und müssen es gar nicht liefern. Sie machen einfach dann, wenn sie da Bock drauf haben, wenn sie eine Idee haben, wenn sie Inspirationen sie irgendwie küsst oder die Muse sie küsst, dann malen die ein Bild und die Welt ist schön. Das ist ein wunderbarer Zustand. Aber ganz viele von uns haben in ihrem Alltag einfach gar nicht die Chance, darauf zu warten. Wenn ich in meinem Büro dackel und da sagt ein Kunde, ich will von dir eine Idee haben, dann muss ich mir eine Idee ausdenken und muss aktiv werden mit den Werkzeugen, die ich so habe und kann nicht darauf warten, dass mich irgendwie was anschubst.
Ja, und also was man vielleicht auch dazu ja irgendwie noch sagen kann, ist diese Inspiration, dieses, ja, mich küsst die Muse, bla bla bla. Also im Grunde ja, wo man davon so ein bisschen überrascht wird. Das ist es ja letztlich. Ne? Also man sucht gerade gar nicht aktiv und dann kommt's. Das ist ja, das passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Also dieses Isaac Newton-Beispiel ist vielleicht ein ganz gutes, ne, dieses sich da unter einen Baum setzen, der Apfel fällt einem auf den Kopf, was ja wahrscheinlich gar nicht passiert ist, aber auf jeden Fall ist irgendwas runtergefallen. Er hat gedacht, warte mal, da ist doch was. Und das ging ja auch nur, weil der sich ja davor einen Tag aus mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt hat und da eben ganz, ganz hart dran gearbeitet hat. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass in diesen Ruhephasen, also zwischen intensiver Arbeit und Handlung, das Gehirn, letztens noch gehört in einem Podcast, hier Betreutes Fühlen mit Leon Winscheid und Atze Schröder, Leon Winscheid ist ja Psychologe und da hat er das ganz gut erklärt. Da hat er erzählt, dass das Gehirn in diesen Ruhephasen nachweislich super aktiv ist, teilweise aktiver als noch in den Phasen, wo du konzentriert an der Sache arbeitest, weil das, glaube ich, die Phase ist, in der unser Gehirn Erinnerungen erzeugt, also so, ne, so tut, also du denkst über Dinge nach und irgendwie kannst du dich später an diese Dinge erinnern und deswegen ist das ja eigentlich auch nichts, was von außen kommt, also dieses, wahrscheinlich ist das, also hatte ich jetzt auch, als ich das gelesen habe, das Buch, ein bisschen den Eindruck, dass mit diesem Mythos Kreativität geschieht einem so ein bisschen aufgeräumt wird.
Selbst wenn ich, also du sagst ja genau das richtige Punkt, es gibt ja den zweiten Moment, wo diese Ruhephase auch nicht das Warten, das passive Warten ist, sondern das aktive Entspannen. Das kann ja also im Prinzip das Gezielte sagen, also sagen wir mal so, du kommst an irgendeinem Thema nicht weiter, dann gibt es den wunderbaren Satz, dann schlaf doch drüber. So, und das heißt nichts anderes, als du gehst ins Bett und dein Hirn geht quasi in einen Verarbeitungsmodus. Da werden Synapsen neu geknüpft, da werden Muster abgelegt, da werden Sachen rekapituliert und für dich für den nächsten Tag aufbereitet in irgendeiner Form. Also wer fürs Abi gelernt hat, wird das wissen. Wenn du abends büffelst du wie ein Beknackter und denkst, ich krieg's nicht in den Kopf, morgens früh wachst du auf, denkst, ach, ich hab's halt da. Irgendwie ist irgendwas über Nacht passiert, das hat nichts mit Magie zu tun, sondern das Gehirn hat dann einen Prozess gestartet hat, die gewisse Dinge weiterverarbeitet hat. Ja. Und das ist bei Kreativität auch so. Wenn ich festhänge und sage, es geht irgendwie nichts, mir fällt nichts ein und ich sage, ich setze mich jetzt hin und komme erstmal zur Ruhe, heißt das nicht, ich warte auf Inspiration, sondern ich entspanne aktiv. Das heißt, ach, Entspannungsübungen, ich atme, ich meditiere, ich gehe Fahrrad fahren. Also der wunderbare Musiker Pivo Deinert hat mir erzählt, wenn ihm nichts einfällt, dann setzt er sich auf sein Fahrrad und fährt erstmal ein paar Kilometer. Und das sind so Sachen, wo der Körper quasi und der Geist in einen anderen Modus schaltet, um dann neue Ressourcen frei zu schütteln, quasi durch diese aktive Ruhe. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was viele missdeuten, wenn sie sagen, ich warte auf Inspiration. Weil du tust in Wahrheit nichts anderes, als die Inspiration herbeizu entspannen, wenn das als Satz geht.
Ja, aber passt ja eigentlich auch in diese Achtsamkeitsdefinition, ne? Also es ist ja auch immer was Bewusstes. Also du machst das ja aktiv. Du musst dich aktiv entspannen. Ja, davon, dass man jetzt den Abend vor Netflix verbringt, wird einem, glaube ich, keine geile Idee kommen. Wobei ich das jetzt nicht blamen will. Also das ist ja auch, manchmal ist auch wichtig, sich mal in einen Modus zu bringen, wo man gar nichts mehr im Kopf hat, so. Und wo das Gehirn auch nicht viel verarbeitet. Aber, genau, ich glaube, es ist ganz viel dieses bewusst etwas tun. Und das, also ich finde das eigentlich auch eine, glaube ich, eine ganz, ganz gute Herangehensweise, weil ich habe mich da auch sehr angesprochen gefühlt. Ich bin ja Informatiker und ich bin ja auch irgendwie Programmierer und ich kenne das halt total. Einmal dieses, genau, Kreativität, also es wird mir oft gesagt, das ist ja gar nicht kreativ. Wieso? Du bist doch so kreativ. Und dann habe ich auch mal gesagt, naja, aber ich, also auch da mache ich mir doch Gedanken, wie ich etwas tun kann. Und das erfordert teilweise ganz viel um die Ecke denken und sehr kreativ sein. Ich glaube, was Leute dann viel damit meinen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ist, es gibt vielleicht nochmal einen Unterschied zwischen dieser, ich sag mal, frei fließenden Kreativität und dieser sehr zielgerichteten Kreativität. Und bevor wir da jetzt drauf eingehen, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem drüber schlafen, kenne ich auch super. Du sitzt abends an einem Problem, du kriegst es nicht gelöst, du bist schon richtig genervt und denkst, Alter, das wird niemals klappen. Nächsten Morgen frischer Kopf, frischer Geist, setz dich ran, 5 Minuten später, ach so, ja gut, war gar nicht so schwer. Also, kenne ich. Ja,
ich hab den Amerikanern ein Sprichwort geklaut in diesem Buch. Das heißt, hold the fish lightly. Also, das heißt, wenn du einen Fisch gefangen hast und hältst den richtig fest, dann springt er dir wahrscheinlich aus der Hand. Wenn du ihn aber locker in der Hand hältst, dann bleibt der liegen. Dann springt er nicht weg. Das heißt, das Festhalten geht besser mit weniger Druck. Und das Gleiche klappt auch mit Ideen und der Kreativität. Das heißt, wenn ich den Druck rausnehme, dann habe ich eher Chancen, damit was zu machen. Das heißt, sobald ich mich verkrampfe, sobald ich in so eine Anspannung gehe, dann blockiere ich mich selber. Wenn ich eine Entspannung herkriege und die Kreativität so ein bisschen fließen lasse und mich sozusagen nicht festbeiße, sondern sage, okay, festgebissen habe ich gemerkt, funktioniert nicht, ich lasse mal ein bisschen los, ein bisschen lockerer, dann springt mir der Gedanke nicht so weg. Das ist ein ganz, ganz gutes Bild, was die Amis da haben, was man ins Deutsch übersetzt von Anglern lernen, eine Überschrift in so ein Kapitel gut unterbringen kann.
Ja, geil. Das finde ich ein sehr gutes Sprichwort. Aber wir haben jetzt irgendwie über das Thema des Buches geredet, und wir haben noch gar nicht so viel darüber geredet, was das jetzt eigentlich genau für ein Buch ist. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal tun, weil es ja jetzt nicht nur ist, dass du da irgendwie ein Essay über die Kreativität schreibst, sondern es gibt ja auch ganz handfeste Tipps. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Folgefrage. Es ist ja so, dass wenn man jetzt Kreativität oder dem Maß an Kreativität oder der Effektivität, was auch immer, einen eindeutigen Wert zuordnen könnte, das bei allen Menschen auf der Welt machen würde, dann wäre da ja nicht überall der gleiche Wert. Manche Werte werden sehr viel höher, manche Menschen haben dazu einen viel besseren Zugang, andere nicht. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, wenn ich jemand bin, der von sich selbst sagt, ich glaube, ich bin nicht sonderlich Kreativität. Ich habe selten irgendwie Ideen, wenn ich Probleme habe, dann kriege ich die nie gelöst. Kann mich gar nicht ausdrücken auf eine kreative Art, so was können diese Menschen tun und vor allen Dingen was für Vorstellungen oder ja so Wunschvorstellungen muss man denen vielleicht auch nehmen oder welche Zähne muss man ihnen ziehen, wie man so schön sagt?
Also erstmal bin ich als Trainer in der Erwachsenenbildung ganz stark gegen das Ziehen von Zähnen, weil ich immer denke, ich bringe dir lieber bei, wie du mit deinen Zähnen umgehen kannst. Leute zu sagen, ja, das kannst du nicht, das sollen mal andere machen. Also das habe ich meinem ganzen Leben so oft gehabt, wo ich sagte, ich kann nicht Gitarre spielen, ja, dann halt nicht. Nee, dann muss ich halt lernen. Ne? Also einfach ist es, das wird jetzt bei mir nicht mehr dazu führen, dass ich spiele wie Brian May, aber dass ich zumindest so ein Ding mal umhängen kann und da kommen einigermaßen gerade Akkorde raus, hat schon geklappt. Und das hat auch was mit Üben und Lernen zu tun. Das Wichtige, glaube ich, ist, wenn man sagt, und das ist, glaube ich, auch so das, was dieses Buch ausmacht, es gibt eine Fähigkeit, die du hast, und die ist quasi entweder von der Natur angelegt oder Gott gegeben, je nachdem, wie man das für sich selber definieren möchte, also entweder evolutionär oder halt von einem höheren Wesen dir verliehen, das kann man selber für sich entscheiden. Und diese Fähigkeit heißt Kreativität. Und dann ist die Frage, wie gut kann ich sie nutzen? Und das ist sozusagen, gibt es zwei Stellschrauben. Einmal das Lernen von kreativen Techniken und das zweite ist die Frage von Abbau von kreativen Hürden. Und so ist dieses Buch auch ein bisschen aufgebaut. Also vorne erkläre ich so ein bisschen, wie funktioniert das Ganze und wofür ist es gut und was kann das und versuche auch mal ein paar Mythen aufzuräumen. Und dann gibt es den Punkt, wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich mir im Werkzeugkoffer ein bisschen wühlen und gucken, welche Methode hilft mir, um etwas freizurütteln. So, dann, keine Ahnung, ein besonders kluges Brainstorming zu organisieren oder ein paar verschiedene andere kreative Schreibmethoden oder so. Und dann kann ich sagen, das hilft mir. Und wenn das nicht hilft, dann kann es sein, dass das Problem gar nicht da lag, dass ich diese handwerklichen Tools bedienen kann, sondern dass er was anderes vorliegt, nämlich zum Beispiel eine kreative Blockade. Und diese Hürden und diese Blockaden, die es gibt, können ganz unterschiedlich sein. Das kann was mit Stress zu tun haben, das kann was mit körperlichen Gebrechen zu tun haben. Ich war gerade zu Gast bei einem Podcast von Kai Flockenhaus, der ist Morbus Crohn-Patient und hat mir auch ausführlich auch über die Jahre erzählt, wie der Geist leidet unter körperlichen Gebrechen. Was es mit einem macht, mit der geistigen Leistungsfähigkeit, wenn der Körper einfach aufgibt. Und das sind so Momente, da kannst du ganz viel, die Kopfschmerzen, das ist das einfachste Beispiel. Ne? Also ich habe Kopfschmerzen, fällt mir nichts ein, ganz einfach. Ich habe Husten, bin ich mit Husten beschäftigt, mit meinem Kopf blockiert, da ist nichts. Also eine klassische Frage von, gibt es gesundheitliche Schwierigkeiten? Gibt es auch vielleicht seelische Schwierigkeiten? Bin ich traurig? Bin ich einsam? Habe ich das Gefühl, keiner hat mich lieb? Habe ich das Gefühl, in meinem Unternehmen habe ich einen Chef, der mich verängstigt? Habe ich ein toxisches Team, die einfach nur auf Konkurrenz aus sind und nicht auf Kooperation. Also Sachen können mich daran hindern, die Dinge, die ich eigentlich kann, abzurufen. Das heißt übersetzt, ich kann mir Werkzeuge suchen, die entweder auf der einen Seite liegen, meine Kompetenzen sozusagen mit Methoden frei zu rütteln, oder ich kann sagen, ich suche an einer Stelle einen Werkzeugkasten, wo die Werkzeuge liegen, die mir die Hürden abbauen. Und dieses Kapitel gibt es in dem Buch auch, wo es dann ganz gezielt auf Entspannungstechniken geht, auf verschiedene Achtsamkeitsübungen, die einem dabei helfen, diese Störung in der Mitte zwischen der eigentlichen Kompetenz und der dann sichtbaren Performance rauszurechnen.
Ja, das ist wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das der schwierigere Prozess ist, weil die Methoden, da hast du ja auch so ein ganz klares, eine ganz klare Handlungsvorgabe, ne? Also, keine Ahnung, setz dich hin, schreib 10 Buchstaben auf und schreib zu jedem Buchstaben auf alles, was dir einfällt. Das, keine Ahnung, aber das ist ja vielleicht jetzt einfach mal so eine Methode, ne? Oder du beschreibst ja ganz viele verschiedene Methoden so. Und aber dieses Definieren von Hürden, also was hemmt mich eigentlich gerade, da muss man ja teilweise schon wirklich in sich reingucken. Also klar, wenn du jetzt irgendwie Kopfschmerzen hast, ja, vermutlich die Kopfschmerzen, aber Versagensangst, also ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich habe das oft so mit Unikram gehabt und habe es auch immer noch, dass ich eigentlich im Grunde davor sitze und wirklich doof bin, also jetzt nicht, dass ich wirklich doof bin, sondern dass ich mich ganz furchtbar dämlich anstelle und nichts gebacken kriege und dann denke, das kann doch nicht sein, wieso klappt das denn jetzt gerade alles nicht, und dann merke, ja, weil ich mich halt, wie du schon gesagt hast, so doll unter Druck setze, dass ich Angst habe, ich schaffe das nicht oder so, ne, das ist bei mir dann oft so ein Thema, dass ich dann Schiss habe, das nicht zu schaffen und dann verkrampfe ich und so, aber dann weißt du das, aber das davon ist es halt nicht weg, also.
Ja, sicherlich ist davon nicht weg, aber das Bewusstsein für ein Problem ist schon mal die halbe Miete, ne? Also, ja. Was wir hier quasi gerade diskutieren, wenn man das sozusagen in einem anderen Kontext packt, ist ja sehr Coaching-Methoden. Ich habe eine Aufgabe vor mir, kann sie nicht lösen. Also überlege ich mir, welche Ressourcen habe ich, also welche Fähigkeiten habe ich? Muss ich die Fähigkeiten verbessern oder liegt eine Störung vor? Und guck mir an, was hemmt mich da? Und wenn ich das rausbekommen habe, dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, dafür gezielt nach Werkzeugen zu suchen. Also wenn ich weiß, mein Chef macht mir Angst. Es gibt ja so Chefs, die sind manchmal gar nicht böse. Das gibt einfach so Leute, die einfach vielleicht so dermaßen kommunikativ eingeschränkt fähig, um das mal freundlich zu formulieren, dass man denkt, die sind immer böse und mögen mich gar nicht und halten mich für bekloppt. Das gibt's ja.
Ja. Oder man selbst ist einfach, hat da auch einfach ein Problem und hat ständig das Gefühl, dass andere einen irgendwie doof finden. Und das gibt's ja auch, ne?
Ja. Genau, das heißt, die Suche nach dem Innen, liegt's an mir oder liegt's am anderen? Das heißt, wenn der andere meiner Definition schuld ist, also der Chef, der nicht mir sagen, mir ein nettes Feedback geben kann, zwischendurch auf die Schulter klopft und mir immer nur mich böse anguckt, dann kann ich mir überlegen, gibt's eine Möglichkeit, den zu konfrontieren oder Kollegen zu fragen, geht's dir auch so mit dem? Oder mit dem Vorgesetzten zu sprechen, sag mal, hat er was gesagt? Und dann sagt er vielleicht, nee, der guckt immer so, macht dir keine Sorgen, der findet dich total toll, erzählt mir jeden Tag, wie großartig du bist. Solche Wege kann ich ja gehen. Oder ich kann versuchen zu gucken, wenn es vielleicht doch an mir selber liegt, woran liegt denn das? Und da muss man jetzt auch nicht in die tiefen psychologische Kiste greifen, da bin ich auch der Falsche für, ich bin jetzt kein Therapeut, ne? So. Aber zu gucken, gibt es vielleicht Dinge, die habe ich bei mir selber beobachtet, dass ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Das heißt, für mich klar haben, sobald ich auf Leute treffe, die so und so sind, wirkt das bei mir folgendermaßen. Und das könnte folgende Ursache haben. Und dann gehe ich an die Ursachen ran. Und da kann entweder ein Coach bei helfen, wenn das tatsächlich eine reine Sache ist, die in der Verhaltenswelt liegt. Wenn es tatsächlich in der Psyche angelegt ist, dann ist das eher die Frage für einen Psychologen. Da muss man dann gucken, wo man am besten hingeht, wenn man da von externen Hilfe braucht. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass der eigene Werkzeugkoffer, die Hausapotheke der Psychologie auch ganz schön weit hilft. Man muss nur herausfinden, wo das Problem liegt. Und dann kann man überlegen, wo gehe ich hin, was mache ich und hilft mir vielleicht auch nur die beste Freundin. Vielleicht ist es auch das, was hilft.
Ja, das stimmt. Also das definitiv. Und ich glaube auch, dass bei diesen Thematiken, die wir gerade so angesprochen haben, dass es oftmals auch einfach, wie du schon sagst, wahrscheinlich wirklich reicht, sich dessen so ein bisschen bewusst zu werden. Es gibt ja auch Dinge, die empfindet man, weißt du, da kann man dann einfach sagen, ach so, ja, kenne ich, egal. Was mir tatsächlich auch hilft, das schaffe ich nicht immer, aber was ich auch immer gut finde, ist, sich dann halt wirklich einmal auch, wenn man in so einen Modus kommt, wo man merkt, ich krieg's gerade nicht gebacken und dann verkrampft man, dass man dann wirklich sich zwingt zu sagen, so, Stift weglegen, aufstehen, irgendwas ganz anderes machen, haben wir ja auch gerade schon gesagt. Also dieses wirklich sich einmal komplett aus der Situation rausziehen und dann wieder frisch reinstarten. Das ist ja auch so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das haben mir meine Eltern auch bei Hausaufgaben gesagt. Wenn ich nicht weitergekommen bin, einfach mach was anderes, mach's nachher weiter.
Auch das ist ja eine Coaching-Methode. Ne? Also die Empfehlung, nimm Abstand zur Situation. Zum einen, um dich in einen ruhigeren Zustand zu bekommen, aber auch mal eine neue Perspektive einzunehmen. Wenn ich mit der Nase am Berg stehe, dann sieht da ganz schön undefinierbar groß, grau und hart aus. Wenn ich einen Meter zurückgehe, sehe ich dann grüne Flächen, dann sehe ich einen Wanderweg, dann sehe ich einen Himmel darüber und sehe auch, gibt es eine Straße drumherum. Ne? Also die Frage ist halt, wie kann ich die Perspektive wechseln? Und ganz häufig ist es tatsächlich so, im beruflichen Kontext gibt es ja in der Extremform dann den Moment, ich suche mal einen neuen Arbeitsplatz, ich komme hier nicht weiter, dann ist das eine extreme Form. Die andere Variante ist einfach das Gespräch zu suchen, das Coaching zu suchen oder auch zu sagen, ich möchte mit den Kollegen noch einmal reflektieren, spinne ich hier gerade oder ist die Situation wirklich toxisch? Bilde ich mir was ein oder ist das im echten Leben wirklich auch von euch so wahrgenommen? Da kann man ja als erwachsener Mensch sehr viele Wege gehen. Und wenn man tatsächlich alleine nicht weiterkommt, dann ist tatsächlich der Moment gekommen, wo man einfach damit mit Verbündeten arbeiten muss.
Ja, total. Ich habe gerade meinen Faden verloren.
Ist nicht schlimm, wir finden das eine kreative Lösung. Was hättest du gerne?
Genau, ja, ich wollte eigentlich gerade auf den Punkt zu sprechen kommen, zu dem Thema.
Da ist der Faden dann der Punkt.
Da ist der Faden dann der Punkt. Wo wir gerade darüber sprechen, das kann man jetzt nicht wahr sein, weil jetzt verkrampfe ich gerade, jetzt suche ich so doll gerade in meinem Gehirn nach diesem Punkt, dass wir jetzt einfach genau das anwenden, was wir gerade eben gesagt haben und einfach über was ganz anderes reden. Was sind denn so deine Lieblings- oder was ist so für dich die bewährteste Methode, die du anwendest, wenn du sagst, ich kommen gerade nicht auf Ideen. Also jetzt gehen wir mal weg von der Hürdengeschichte und gehen wieder so ein bisschen hin zu der Methodenseite. Was ist so deine Go-To-Methode? Oder hast du nicht so die eine?
Nee, ich habe nicht so die eine. Ich habe unglaublich viele verschiedene. Also manchmal braucht man so Quick-Fix-Geschichten, wo man sagt, also ich kriege es irgendwie nicht sortiert, ich sehe den Weg nicht. Dann ist für mich Visualisieren eine wichtige Methode. Einfach zu sagen, ich nehme mein Whiteboard, ich male das Ding voll, versuche mir Muster zu erarbeiten durchs Malen, durchs Schreiben und durch Pfeile ziehen und all solche Geschichten. Wenn es darum geht zu sagen, ich möchte auf einen langen Weg gehen und ganz also ein Projekt starten, was in eine Breite passiert, sind für mich so Wiederholungsgeschichten gut. Das heißt also 100-Tage-Projekte zum Beispiel sind eine wunderbare Möglichkeit, ganz viele neue Fähigkeiten zu lernen und Sachen rauszubekommen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Das ist, ich weiß nicht, du das kennst, aber diese Hashtag 100-Day-Project-Geschichten überfluten Instagram ja auch wie wild. Da habe ich auch ein paar von gemacht und zwei davon sind tatsächlich zu Ende geführt worden, dann zu Büchern geworden, die man quasi dann begutachten kann. Und das Spannende ist, die Logik ist einfach, du wiederholst und zwar ganz lange. Du setzt dir einmal Spielregeln, ganz klar definierte. In diesen beiden Bücherformaten war das so, ich habe ein Fotoprojekt gemacht und habe gesagt, das Foto wird täglich gemacht unter folgenden Rahmenbedingungen. Und das mache ich 100 Tage lang. Und nach der ersten Phase, das ist sozusagen so diese, ja, das erste Drittel vielleicht, da haust du einfach eine Idee nach der anderen raus.
Weil du hast mega Bock.
So richtig Euphorie, ne? So, ja, jetzt lege ich los, habe eine geile Idee und jetzt zeige es allen mal bei Instagram, was ich für ein toller Typ so bin und wie kreativ ich so bin. Und dann haust du alles raus, aber alles Zeugs, was du wahrscheinlich schon mal gedacht hast, mit Fähigkeiten, die du schon hast und Ideen, die irgendwie schon mal vor sich hin im Kopf hin und her gerollt sind. Das heißt, du machst so eine Art Lagerräumung. Dann kommt so eine Phase, wo dir nichts mehr einfällt. Und dann wird's frustig. Dann hast du das Gefühl, ja, also warum habe ich da gesagt 100 Tage? Das ist ja länger, als ich dachte. Dann sitzt du dann da und denkst, oh Gott, was machst du? Jetzt brichst du das Ding ab. Das kannst du nicht machen, weil du hast es ja öffentlich behauptet, du wirst jetzt 100 Tage durchziehen. Also bringst du dich zum Weitermachen. Und dann kommst du aus so einer gewissen Trägheit wieder raus, indem du mit so ganz vielen Methoden arbeitest wie, naja, dann wiederhole ich es halt nochmal. Dann mache ich sowas Ähnliches halt nochmal. Mhm. Oder ich mache sowas wie, ja, ich baue mal zwei Dinge zusammen, die ich schon mal irgendwie hatte und dann variiere ich so ein bisschen oder ich synthetisiere so ein bisschen. Oder dann sagst du, naja, das reicht auch nicht, da muss ich halt was Neues lernen. Dann probierst du mal eine neue Foto-App aus und dann sagst du, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich mal ins Licht fotografiere, anstatt mit dem Rücken, mit dem Licht von hinten und probiere einfach mal Dinge aus, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also ich suche mir nach neuen Skills und probiere die aus und suche auch nach Möglichkeiten, Ideen von anderen zu kriegen. Ich gehe auf die Inspirationssuche. Wie hat denn der das gemacht? Wie hat denn der das gemacht? Wie macht sie denn das? Und wenn ich dann sozusagen diese Mittelphase durch habe, wo ich im Prinzip Sachen recycle und variiere und nach außen suche nach Ideen, komme ich in die nächste Phase, die letzte. Und die ist richtig geil. Das ist dann die Innovationsphase, wo wirklich neue Dinge passieren, weil dann der Lagerbestand weggeräumt ist, die neuen Fähigkeiten erschaffen worden sind und das Hirn ordentlich gefüttert worden ist mit Impulsen für Neues. Und dieses letzte Hoch ist das Aufregende. Und ich sehe das, wenn ich diese Bilder, die dann so 100 Stück nebeneinander in so ein Buch pack, gucke ich mir die an und sage, okay, geil, ich sehe schon, hier halte ich durch, jetzt geht's wieder los. Das kann man, wenn man von außen auf Einzelbilder guckt, gar nicht so beurteilen, aber wenn man die in der Strecke sieht, als Gesamtheit, als Gesamtprojekt, dann merkst du, wo diese Kurve ist, also zumindest merkst du bei dir selber, andere vielleicht nicht so, aber bei sich selber merkt man es dann doch ganz stark.
Ja, und das ist ja gerade bei, also viele dieser Dinge macht man ja dann auch echt einfach oft für sich selber und ich finde es aber, also das hört sich ja schon krass nach Arbeit an. Also das hört sich ist ja viel Durchhalten, viel, ja, ich zwinge mich jetzt halt. Das widerspricht sich ja auch mit diesem, wenn du etwas, oder kennst du dieses Sprichwort, such dir etwas, was dir Spaß macht, dann wirst du nie wieder arbeiten müssen, so in die Richtung, weißt du? Das sind ja oft so diese, ne, die richtigen Jobs, die richtigen Sachen, die machen dann immer Spaß und so. Ja. Ist ja jetzt, also ich glaube da auch nicht dran, aber wie siehst du das?
Es gibt ja auch die Warnung davor, sein Hobby zum Beruf zu machen, weil dann macht es ja keinen Spaß mehr. Also die Variante kann dir auch passieren. Also ich habe, als ich angefangen habe zu fotografieren, wie alle davon geträumt, ach, eines Tages bist du Star-Fotograf und kriegst Geld für dein Hobby. Wie geil wäre das denn? Und dann irgendwann, habe ich ein paar, wie das immer so ist, man muss dann irgendeine Hochzeit fotografieren für irgendwen, weil jemand sagt, du hast so eine tolle Kamera, mach doch mal eine Hochzeit und so. Und dann merkt man, ey, das macht gar keinen Spaß. Also es gibt Leute, die macht das Spaß und dann toll für die. Aber es kann halt ganz schnell passieren, dass etwas, was einem große Freude macht und die Leichtigkeit hat und den Spieltrieb freien Lauf lässt, auf einmal dadurch, dass man Rechnungen schreiben muss oder zu einem Zeitpunkt abliefern muss, wenn der andere das von einem erwartet, zum Job wird. Ja. Was auch nicht schlimm ist. Jobs können auch Spaß machen, aber Jobs sind ja erstmal persönlich nicht nur von Freiheit geprägt. Die haben ja auch ganz viel mit Pflichterfüllung zu tun.
Ja, aber ich finde es auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut, einfach nochmal festzuhalten, dass auch bei Hobbys, ne, also dass auch da dieser Spieltrieb, dieses, ich habe einfach Bock und die Motivation kommt und die reicht. Also ich mache es nur über meine intrinsische Motivation, weil die ist gerade einfach da. Oder nur über den Spaß. Das wird halt immer irgendwann aufhören. Also es wird immer, glaube ich, einen Punkt geben, egal was man tut, sei das, ne, das kennen ja auch viele beim Sport. Man geht die ersten 3 Monate fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und pumpt und pumpt und pumpt, weil man halt so Bock hat und irgendwann ist dieser Bock weg und dann ist ja eigentlich genau diese spannende Phase, wie du sagst, weil da formt sich dann eine Routine, da formen sich neue Skills. Ja, jetzt, ich ziehe da gerade voll die Parallele. Das ist ja, und wenn du aus dieser Phase rausgehst, dann hast du meistens ja wirklich so ein, ob das jetzt was Kreatives ist oder vielleicht sogar auch in anderen Bereichen, also ich finde Sport gerade ein gutes Beispiel, dann ist es halt einfach so ein Ding, das machst du halt und dann brauchst du nicht mehr dich, dann bist du nicht mehr so abhängig von deinem Dopaminspiegel im Gehirn. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor dabei. Also ich kenne das auch, diese Phasen, wo du einfach denkst, ich habe gerade gar keine Lust auf dieses Hobby. Und ich finde jetzt auch, man muss jetzt nicht bei jedem Hobby sich durchzwingen, aber klar, wenn man halt Bock hat auf diese, sich da wirklich auch auszubauen und sich da irgendwie neue Skills anzueignen, dann ist das eigentlich die spannende Phase, wenn man da was lernt.
Ja. Ja, da kommen wir zurück zu Chuck Close. Wenn das dein Hobby ist und dass da keine Konsequenzen dahinter stehen, wenn du es mal nicht machst, dann ist es wunderbar, das Amateursein zu genießen und zu sagen, ey, ich muss das für niemanden machen. Wenn mir nichts einfällt, dann ist es halt so. Dann halte ich das mal aus und dann mache ich mal nichts und dann mache ich mal wieder was. Ist doch toll. Und das ist ein ganz großes Gut. Das will ich auch nicht kleinreden. Das ist eine wunderbar tolle Sache. Das Problem ist nur, es hört immer in dem Moment auf, wenn zum Beispiel der Lebensunterhalt davon abhängig ist oder wenn man mit wenig Kohle durch sein Familienleben kommen muss. Also ich glaube, Kreativität hat ja auch was in ganz anderen Bereichen zu suchen. Also wenn ich mir jetzt die aktuelle Weltlage angucke, wie viele Leute jetzt besorgt überlegen, was mache ich denn, wenn jetzt die Energie so viel teurer wird, wie komme ich da mit meiner Kohle klar, dann hat das zum einen was mit Sparen zu tun, gar keine Frage, aber halt auch mit Kreativität. Das ist die Überlegung, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Was kann ich denn noch machen? Und das gerade Papa Staat momentan ist in einem Hochkreativmodus. Das traut man denen immer gar nicht so zu, diesen Politikern da draußen. Aber das ist tatsächlich jetzt eine Phase, wo man sagt, diese Situation haben die handelnden Akteure noch nie erlebt. Was machen wir jetzt? Und dann fängst du an zu sagen, okay, was habe ich schon gelernt? Welche Sachen davon helfen mir? Welche Sachen muss ich neu lernen? Was muss ich auch durch Diskussionen mit anderen neu synthetisieren? Was muss ich aushandeln? Was muss ich neu gestalten? Was muss ich mir einfach schlicht ausdenken? All das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Also ich habe immer auf meinem Buch hinten drauf so ein Zitat, das hat der Verlag sich ausgelöst, das hinten drauf soll. Ich habe das ganz verschämt reingeschmuggelt, weil ich das ist total lieb, dass die Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, mir ein Zitat gibt. Da war ich total stolz, dass es im Buch ist. Und die sagt, nee, das muss hinten drauf, das ist total wichtig. Und habe ich sie artig gefragt. Sie hat netterweise ja gesagt, was mich sehr gefreut hat. Und sie sagt tatsächlich, dass im Prinzip, es gibt immer wieder Momente, an denen der bekannte Weg nicht zum Ziel führt. Da sind innovative Ideen gefragt. Kreativität als Tool ist in der Politik ebenso unverzichtbar wie Rechnen und Schreiben. Und das ist tatsächlich so. Es ist ein ganz seriöses, erwachsenes Werkzeugsortiment, was man braucht, um auch hochkomplexe und auch gefährliche Situationen zu steuern. Genau, viele kleine Familien wie viele große Politik.
Ja. Ja, stimmt. Es ist auch wichtig, dass man es ist nichts Kindliches, ne? Also man setzt das immer so mit Kind geblieben und so gleich und dann, auch wenn man das wohlwollend sagt, aber es ist eigentlich ein Tool, was man halt im Erwachsenenleben total braucht und das kann total problematisch werden, weil dann ist man in diesem Modus auf so ausgetretenen Faden zu laufen. Also, dass du eigentlich die ganze Zeit diesem Autopilot so durch die Gegend schlenderst und gar nicht Dinge hinterfragst und halt dann halt auf Situationen, in denen das aber auf einmal nötig ist, nicht mehr reagieren kannst. Würdest du denn sagen, also ist Kreativität für dich, und dann können wir auch nochmal darüber reden, ob das vielleicht auch irgendwie allgemein ableitbar ist, etwas Energieliefernes oder etwas Energieziehendes? Also wenn du jetzt an einer kreativen Lösung arbeitest oder deine Kreativität nutzt, um an einer Lösung zu arbeiten, so muss man es, glaube ich, sagen, bist du danach energetischer als vorher oder weniger energetisch?
Das ist spannend. Ich habe vor der Pandemie ein Seminar entwickelt, was heißt Selbst- und Energiemanagement. Das ist leider nicht so richtig stattgefunden. Also ich habe es ein paar Mal gemacht, das war großartig und hoffe jetzt ein bisschen, dass jetzt wieder alles mit dem echten Treffen, mit den echten Menschen im Raum wieder besser funktioniert, wieder mehr davon passieren kann. Weil genau das die Frage ist. Es geht gar nicht so darum, wie organisiere ich mein Leben mit Kalendern und so weiter, sondern wo kriege ich Energie raus und wo stecke ich sie rein? Und Energie hat was damit zu tun, nicht mit der Menge an Arbeit, sondern der Art und Weise, wie ich Arbeit erlebe oder wie ich Tätigkeiten, die ich verrichte, erlebe. Und wenn ich gezwungenermaßen eine Aufgabe erfülle, kann das mich energetisch leer machen. Wenn ich aber mit Freude an einer Arbeit bin, auch wenn sie noch so hart ist und noch so komplex ist, dann kann ich danach zwar erschöpft sein, weil ich sozusagen ganz schön viel Kraft investieren musste, aber sehr glücklich nach Hause schlendern. Also fröhlich pfeifen vom Werkstor nach Hause, ne? Weil ich habe zwar ordentlich heute gemalocht, aber mir geht's richtig geil. Ich habe ordentlich was geschafft und die Kollegen sind stolz auf mich. Das Produkt ist geil und ich freue mich auf meine Familie und bin glücklich. Oder ich habe eine Aufgabe gehabt am Tag, die mich unterfordert hat, wo ich ermattet und matschig und schlecht gelaunt nach Hause kommen und bin für niemanden mehr zu ertragen. Also das heißt, es geht gar nicht um die Menge der Arbeit oder die Härte der Arbeit, sondern die Art und Weise, wie es einen glücklich macht. Und wenn man Kreativität nutzen kann und feststellt, ich habe da so eine Ressource, ich habe da Zugriff drauf und mir ist immer noch was eingefallen. Die Erkenntnis, mir ist immer noch was eingefallen. Egal wie schwer es ist, macht auch was mit einem, macht einen stolz. Und das ist halt auch so ein bisschen, also so wie Arbeit die Persönlichkeit auch prägt und das Wahrnehmen der Welt um einen herum prägt, hat auch Kreativität was damit zu tun. Also zu sagen, ich bin der Einzige, dem das eingefallen ist. Wie kann denn das sein? Ich sag, geil. Oder wir haben zusammen als Team die Köpfe zusammengesteckt und haben was gemeinsam ausgebrütet. Der Chef sagt, das ist nicht lösbar. Und wir haben festgestellt, nee, ist doch lösbar, wenn man nur genau drüber nachdenkt und die richtigen Werkzeuge einsetzt.
Ja. Du hast gerade was gesagt, was ich irgendwie spannend finde. Das glaube ich nämlich auch, dass es nicht um die Menge geht, sondern die Frage, wie man es erlebt. Jetzt ist es aber ja auch so, dass man zum Beispiel, ne, du hast einen Job und man hat jetzt ja nicht immer die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir jetzt instant einen neuen Job, ne? Und es gibt ja auch immer mal Phasen, in denen ist ein Beruf halt anstrengender und weniger anstrengend. So, jetzt sagen wir mal, jetzt hast du so ein halbes Jahr, wo du eigentlich nur so Scheißaufgaben machen musst, die dich unterfordern, wo du eben nicht kreativ arbeiten kannst, die du von dir aus eigentlich niemals machen würdest. Ich frage mich gerade, was man da tun kann, weil wenn du das Äußere nicht ändern kannst, oder vielleicht auch nicht ändern willst. Das kann ja auch sein, dass du sagst, ja, ist scheiße, aber ich verdiene hier einen Arsch voll Geld und dann kann ich wenigstens am Wochenende machen, was ich will oder so. Ne, das ist ja auch ein valides Modell. Aber also hast du da irgendwas in petto, wie man sozusagen seine Einstellung zur Arbeit, und ich meine, Kreativität ist ja auch eine Form von Arbeit im weitesten Sinne, ist ja zumindest immer mit etwas Tun verbunden, wie man die in sich ändern kann?
Du hast ja immer drei Möglichkeiten, wenn eine Situation dir nicht gefällt. Ich verändere die Situation, ich verändere mich selber oder ich hau ab. So, also die mehr Möglichkeiten hast du ja eigentlich erstmal nicht. Und wenn ich feststelle, ich kann die Situation nicht verändern und sie ist mir am Ende aber egal. Also die nerven mich so ein bisschen, aber mir passiert nichts und das Geld stimmt und ich habe rechtzeitig Feierabend, kann meine Familie sehen. Dann kann das total okay sein, wo man sagt, naja, dann ist es halt so. Dann mache ich jetzt hier meinen Job und kriege mein Geld dafür und gehe dann wieder. Es gibt viele Menschen, die ihren Beruf genauso für sich definieren. Der ist dafür da, um Geld zu bekommen, um ihre Freizeit, ihre Familienzeit genug Einkommen zu haben, um ein Dach über dem Kopf zu haben, das Leben warm zu haben und ein bisschen Spaß zu haben, wenn man in Heidepark zu fahren. Sind dann total glücklich und alles gut. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute, die wollen quasi einen Sinn in ihrem Berufsleben haben. Und das ist, würde ich fast sogar sagen, die Mehrheit der Leute, die sagen, es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, sinnstiftend zu sein und Identität. Ich meine, es ist spannend. Du triffst fremde Leute bei seiner Grillparty. Die erste Frage, die da kommt, ist, wie heißt du? Und danach kommt die Frage, was machst du so? Weil das macht ja was mit einem. Ich bin, wie du vorhin sagtest, Berater und Wahlkampf. Stratege und Podcaster und YouTuber und all sowas. Das ist ja so die erste Antwort, die man gibt. Wer bist du, was machst du? Und das hat was damit zu tun, wie ich mein Berufsleben auch erlebe. Und wenn ich sage, ich kann ja nichts verändern und es nervt mich so sehr, dass es mich lahmlegt, mich so sehr bedrückt, dass ich nicht mehr frei bin. Und ich habe die Möglichkeit, ich habe genug gelernt, ich habe das Netzwerk, ich kenne Leute, ich habe den Mut, mich zu verändern, dann ist das Feld auch der richtige Weg, es zu machen. Das muss man für sich aber sehr genau beobachten. Das sind dann die Momente, wo man sagt, verdammte Axt, scheiße, dass ich erwachsen bin. Früher konnten meine Eltern das lösen für mich, das Problem. Jetzt muss ich da selber durch. Und das ist für viele sehr schön, das selber machen zu können und für viele aber auch ein bisschen beängstigend, weil die sagen, naja, also was ist, wenn es schief geht?
Ja. Ja, es gibt doch dieses berühmte, ich glaube, das kommt von den anonymen Alkoholikern, dieses Gebet. Gott, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und das an die Weisheit eins zum anderen zu unterscheiden. Also ich bin jetzt nicht sonderlich religiös, aber finde ich eigentlich ganz cool, weil das eigentlich genau das total gut zusammenfasst, zu sagen, das, was ich ändern kann, das ändere ich, das, was ich nicht ändern kann, das nehme ich hin und ich gucke ein bisschen zu lernen, dass ich das eine vom anderen differenzieren kann. Ganz kurz, du hast gerade, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ist es mir wieder eingefallen. Stimmt, du warst Wahlkampfstratege. Ich glaube, machst du es jetzt gerade noch aktiv? Gut, jetzt gerade sind doch nicht so super viele Wahlen, aber.
Ja, es gibt immer schon ganz viele Wahlen. Also ich finde das Wort Wahl, ich habe das ein bisschen spaßig gesagt. Also ich bin in der Politikberatung und ich helfe andere Menschen, die für Ämter kandidieren, einen guten Weg zum Wahlsieg zu finden. So. Ja. Es gibt so Agenturen, die behaupten, sie sind Wahlsiegberater. Im besten Fall innen, aber viel weiter geht's ja nicht. Ich glaube, dass Agenturen und Leute wie ich helfen können, Struktur zu geben, für neue Ideen zu kommen, auch Mut zu fassen, auch beim Fokussieren zu helfen und einen Werkzeugkoffer anbieten können, den man neben den der Politik legen kann und sagen, okay, du kannst Politik, wir können quasi werbliche und strategische Dinge. Und wenn wir die zusammenschmeißen, dann kommt eine gemeinsame Kampagne raus, die dich durch die Ziellinie trägt. Ich halte nichts von so dem Königsmacher-Mythos. Ich glaube, ich bin da eher so im Bereich von so dem Hebammenbild, wo man sagt, also das Kind muss quasi die Mutter schon selber kriegen, aber es gibt ganz viele MedizinerInnen, die dann dabei helfen können, dass das Ganze gut funktioniert und auch, wenn ein Problem entsteht, dass man dann auch was tun kann. Ne? So.
Ja, ein paar Mittel hat, die andere
so,
nicht haben.
Genau, also das ist sozusagen das, um das mal einzuordnen. Das klang so pathetisch groß und guruartig. Also das ist nicht, aber ich mache das gerne. Ich mache das auch mit großer Freude. Bin auch jetzt gerade in einem Hotelzimmer, weil ich morgen früh sozusagen so eine Tätigkeit ausführe. Es ist einfach so, dass mein Arbeitgeber zur sozialdemokratischen Familie gehört und wir dann entsprechend für sozialdemokratische Kandidierende was tun. So, für andere nicht. Aber das ist ein wunderbarer Moment, wo all die Fähigkeiten, über die wir geredet haben, zusammenfließen. Von Persönlichkeitsentwicklung, von Bilder malen, also Plakate gestalten, ne, sowas, bis hin zu Sprachgeschichten. Wie formuliere ich eine Kernbotschaft eines Wahlkampfs? Und das ist nicht der eine Satz, der draufsteht, wo man dann vorgeworfen bekommt, man macht so Sprüche, sondern hinter diesem einen Satz, der da steht, stehen mehrere verschiedene Bausteine vorher, die da in diesem Satz münden. Das heißt, es sind sehr komplexe Diskussionen, sehr komplexe Prozesse, die dahinter stehen und die ganz viel mit Kreativität zu tun haben und beim Machen anstrengend sind, aber auch wahnsinnig beglückend sind.
Ja, das stimmt. Also ich bin da gerade nur irgendwie drauf gekommen. Ich glaube, du hast auch mal immer erzählt in unserem alten Podcast, dass du irgendwie auch mit, glaube ich, Olaf Scholz mal wahrscheinlich auch bei der jetzigen Wahl, darfst du wahrscheinlich gar nicht so drüber reden, will ich jetzt auch gar nicht alles aus dir rausquetschen, aber es ist mir gerade nur eingefallen, dass du ja, meine ich, unseren amtierenden Bundeskanzler.
Also ich mal das kennengelernt zu lösen, diese keine Geheimnisse, also aus uns beiden.
Ich finde es gerade irgendwie spannend. Also
gut. Also das sozusagen einzuordnen, ich habe in meinem Berufsleben vor der Agentur, in der ich jetzt arbeite, im Willy-Brandt-Haus gearbeitet, das ist die Parteizentrale der SPD. Und da habe ich 6 Jahre das Büro geleitet von Olaf Scholz als stellvertretender Parteivorsitzender. So, und dann lieferst du deinen Beitrag zum gesamtpolitischen Wirken. Und das sind ganz viele, die da mithelfen und ganz viele, die bei verschiedenen Stellen gewisse Dinge tun, um zu helfen, damit der Politiker oder die Politikerin ihren Weg gehen kann und am besten sich auf Politik konzentrieren kann und viele andere Sachen dann sozusagen abgenommen werden können oder beratend an der Seite stehen zu können. Je nachdem, ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt ganz Politiker, die diskutieren die ganze Zeit mit ihren Mitarbeitern. Die wollen sich politisch schreiben. Die anderen sagen, ich habe eine Idee, kannst du mir helfen, es zu formulieren? Der Nächste sagt, ich habe hier alles fertig, bitte setz um. Es ist ganz unterschiedlich, wie die alle so sind. Und das ist auch dann sozusagen rauszubekommen, was braucht Chef, Chefin von einem, meine Verbindung zu Olaf Scholz im letzten Wahlkampf hat eine andere Agentur den Lead gemacht. Das sind Kollegen von Brinkert und Glück. Die haben den Bundestagswahlkampf für die SPD gemacht und haben diese schicken roten Plakate mit dieser tollen Fotografie, dieser Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht mit dem Weitwinkelobjektiv. Das ist so für Fotografen eine Freude gewesen zu sehen, was da so passiert ist. Ganz aufregend.
Ja.
Meine Agentur, die ASK Berlin, das ist eine Kommunikationsagentur, Full Service, die hat in der Zeit für diesen Bereich die Wahlkreiskandidierenden in den 299 Wahlkreisen stark unterstützt, also dezentral gearbeitet und hat auch als Werkbank fürs Willy-Brandt-Haus Aufgaben übernommen in dem Bereich. Aber sonst sind wir tatsächlich zusammen mit unseren Freunden aus Hamburg, Panke Group, das sind Leute, die machen klassisch so Messi-Werbung und Stork-Riesen und solche Leute, in Kombipack zusammen unterwegs und machen Landtagswahlkämpfe. Manuela Schwesig zum Beispiel haben wir gemacht oder jetzt sind wir für Stefan Weil in Niedersachsen unterwegs. Oder so. Okay. Oder in Bremen, wo ich jetzt gerade bin.
Ja. Also voll spannend. Ich meine, klar, hat jetzt gerade nicht so viel mit dem Thema Kreativität zu tun, aber irgendwie finde ich es ganz spannend, auch weil dann ja auch die HörerInnen nochmal dich ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen ist das ja auch, das schlägt auch so ein bisschen die Brücke zum Anfang, Kreativität ist halt nichts, was jetzt irgendwie bildende KünstlerInnen abonniert haben, so wie du es formuliert hast, sondern was eben halt in deinem Beruf, und ich meine, da ist es sogar noch, finde ich, auch noch verhältnismäßig naheliegend, weil so um Kommunikation, und das hat ja auch immer ein bisschen was mit Sprache, wie du gerade gesagt hast, und Gestaltung zu tun hat, aber trotzdem, das ist ja auch einfach ein Berufsfeld, wo man jetzt nicht sagt, da sitzen die ganzen Kreativen, wenn es um Wahlkampf, ja, wohl doch, eigentlich würde man das schon genau so sagen. Ne?
Ich warte auf deine Atempause, dass ich dir widersprechen kann. Nein, es ist schon ein hochkreativer Prozess. Da sieht nicht immer so, es gibt ja so diese...
Ja, das meine ich, also er sieht nicht kreativ aus, aber er ist es ja eigentlich, das wollte ich damit sagen.
Es kommt mal so noch an, wie gut so ein Wahlkampf ist, ne? Aber auch hinter einem relativ... Also hinter unerfolgreichen Wahlkämpfen steckt ein hohes Maß an Kreativität, weil du hast ja im Prinzip, eine Partei hat ja vom Staatswegen den Auftrag, von dem Grundgesetz her den Auftrag, Willensbildung zu betreiben. Das heißt, intern Dinge auszuhandeln, den Leuten anzubieten, damit sie sie wählen oder halt nicht wählen. Das heißt, da schreiben dann ganz viele Menschen mit ganz viel Mühe einen sehr, sehr langen Text, der sich da Wahlprogramm nennt. Da hast du dann so 160 Seiten. So, oder so in der Größenordnung vielleicht mal. Und das muss ja am Ende irgendwie dazu gebracht werden, dass Menschen verstehen, was die da wollen. Also, dass man einmal es inhaltlich in eine Form bringt, dass Menschen damit was anfangen können. Dann muss man zuspitzen, muss man sagen, das sind die wichtigen Dinge und das sind die nicht so wichtigen Dinge. Und dann muss man Kontraste schaffen und sagen, dafür stehen wir und dafür stehen die anderen. Und das bringen wir in einer Art und Weise rüber, dass es Aufmerksamkeit bringt, dass Menschen überhaupt hingucken und dann müssen sie geführt werden über eine Erklärung, warum das für sie wichtig ist und relevant und auch dringlich ist. Und dann am Ende musst du einen vernünftigen Call to Action machen nach dem Motto, bitte wähl mich mal am Sonntag. Das heißt, all diese verschiedenen Dinge bedeuten in jedem Schritt der Handlung einen sehr kreativen Prozess. Das ist ganz viel Handwerk, wo es dann sehr trocken manchmal aussieht, wo dann auch mal so Tabellen angeguckt werden und überlegen, was macht jetzt die Fokusgruppe da und so. Aber in Wahrheit ist das in Summe ein unglaublich kreativer Prozess.
Okay, ja, doch, hast recht. Aber ja, also genau, ich habe das, glaube ich, auch gerade ein bisschen, habe mich da gerade ein bisschen verfranst, weil was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist eben nicht dieses, wir sind jetzt hier ein junges Startup und alle laufen hier irgendwie rum und Ideen und sondern es kann halt auch mal aussehen wie Arbeit und trotzdem ist da ganz viel Kreativität dahinter. Habe ich versucht, wie ein guter Moderator eine Brücke zu schlagen, aber ich habe mehr so ein Seil auf die andere Seite der Klippe geworfen und da sind wir jetzt, hast du dich aber gekonnt rübergehangelt, um Gott in dem sprachlichen Bild zu bleiben.
Ja, das ist gut. Das andere Seite ist erreicht.
Sehr gut, genau. Ja, eine Frage ist mir gerade so eingefallen, das finde ich eigentlich ganz nett, und zwar, was war, das können wir ja beide mal machen, die letzte Sache, die du so kreativ gelöst hast oder wo du jetzt sagst, da habe ich aktiv meine Kreativität benutzt, um etwas zu lösen oder um etwas zu machen, wo ich nicht genau wusste, wie oder so.
Nein, das ist.
Und vielleicht auch den Prozess dahinter. Ja.
Also das eine ist natürlich klar, das letzte große, was mir da einfällt, ist tatsächlich natürlich so ein Buch. Ne? Das schreibt sich ja auch irgendwie nur im Rahmen eines kreativen Prozesses. Aber auch der Umzug in ein neues Haus, die Einrichtung eines Hauses. Jetzt habe ich gerade mein neues Büro quasi im Haus, in so einem Gartenhäuschen eingerichtet. Auch das ist ein kreativer Prozess. Aber wenn ich mir vor, das eigentlich Wichtige ist tatsächlich das tägliche Spielen mit meinem Sohn. Weil wenn der auf dich zuläuft und sagt, ich will das jetzt und du hast keinen blassen Schimmer, wie das jetzt geht, dann musst du dir was einfallen lassen, weil der lässt dann nicht nach, weil der will dann ja was Cooles und was Tolles und was Aufregendes. Und jetzt vor ein paar Tagen saßen wir quasi im Schneidersitz auf dem Fußboden in meinem Büro mit meiner Gitarre und dann wurde halt gemeinsam ein Lied gedichtet. Also er dichtete, ich griff die Akkorde und er haute wild mit seinen 4 Jahren auf den Saiten rum und es kam ein Lied raus. Also das ist auch cool. Also ist jetzt nicht ganz Verdi, ne, so, aber es ist schon nah an Metallica gewesen. Also
naja. Geil. Süß. Ja, das ist eigentlich auch ein cooler Faktor, ne? Also so, weil wenn Kinder jetzt dichten, ich kenne mich jetzt mit dem Entwicklungsstand von 4-Jährigen nicht ganz so gut aus, aber da ist ja auch noch viel, wo man jetzt zumindest als Erwachsener sagen würde, ja gut, hätte ich jetzt anders gedichtet oder so, ne? Das sicherlich. Aber das gibt ja auch so eine unvorhersehbare Komponente manchmal rein.
Ja, und die haben halt eine Freiheit. Die haben, das ist das Spannende, ich hab ein kleines Kapitel reingeschmuggelt in dieses Büchlein zum Thema Lern mal von deinen Kids und bring die nicht nur was bei, sondern lern auch was von denen. Und das ist schon faszinierend. Also die machen ja im Prinzip beim Thema Kreativität alles richtig. Die haben keine Angst vorm Machen, die machen einfach, die sind sauneugierig, die machen, greifen sich, was sie finden können und machen damit was. Also wenn die sagen, ich hätte gerne so einen Feuerwehrmann Sam Einsatzzentrale und haben keine, weil das die Eltern nicht gekauft haben, die blöden Eltern, dann schnappt man sich einen Pappkarton und dann wird das Ding bunt bemalt und dann ist das eine Einsatzzentrale. Ne? So. Das heißt, die spielen manchmal zielgerichtet, manchmal ziellos. Sie synthetisieren wie beknackt. Sie lernen die ganze Zeit. Sie schnappen sich Leute, mit denen sie was zusammen machen. Wenn die da rumstehen als Kind, dann ist das nächste Kind sofort an der Hand und sagt, komm her, wir machen mal was zusammen. Und all das, was man als Erwachsener sich so mühsam, so mit Werkzeugen und bewussten Prozessen und Denkmodellen und dicken Büchern herbeiarbeitet, das machen die selbstverständlich. Die und das ist das Geile. Das ist halt auch ein bisschen das, was ein bisschen atemlos macht manchmal, aber unglaublich inspirierend ist.
Ja,
man einfach sagt, guck mal, so wie du das machst, so will ich das als Erwachsener auch noch können.
Ja, ja, voll. Also da fällt mir ein, ich gehe ab und zu mal babysitten, passe auf zwei Jungs auf, die sind gleich 6 und 9 oder 5 und 9, so um den Dreh. Und sagt dir Pen and Paper was?
Ich weiß, so Dungeons and Dragons mäßig. Nee, ich weiß, Stift und Papier hätte ich jetzt übersetzt. Aber das,
ach so, ja,
das
genau. Ja. Das ist, also du spielst ein Rollenspiel, wie am Computer praktisch, aber halt komplett nur in deiner Fantasie im Grunde. Also es gibt dann die Spieler, die haben halt alle einen Charakter und den denken die sich auch aus. Dann machen die mit diesem Charakter Dinge und sagen, ich will jetzt dahin. Und dann gibt es einen Spielleiter, der verkörpert praktisch die ganze Welt. Und dann beschreibt der, wo die Leute gerade sind. Und dann sagen sie, okay, ich will jetzt aber dem Typen da hinten mal Hallo sagen. Und dann sagt er, oh, der springt auf dich zu, was machst du? Und dann, ne, gibt's noch, kann man noch würfeln, um zu überprüfen, ob man was geschafft hat und so. Das ist gerade bei Kindern jetzt gar nicht so der wichtige Part. Und das ist so geil, weil wenn du das mit Erwachsenen spielst, dann brauchen alle total lange, bis sie sich drauf einlassen und bis sie einfach so in dieser Welt so eintauchen. Und ich habe das mit denen gespielt in so einer Star Wars, weil die finden Star Wars mega geil. Und weil ich zufällig alle Filme, genau, ungefähr 400 Mal gesehen habe, hatte ich jetzt auch das entsprechende Wissen, um mir da so ein bisschen eine Geschichte auszudenken. Und das hat so krass gut funktioniert, weil die halt einfach, nachdem die einmal verstanden hatten, was gefordert ist, dass sie wirklich so, dass sie da sich da einfach so tun, als wären sie gerade da. Als das klar war, die fanden das so geil. Die waren halt gefühlt, waren die wirklich da, so in diesen ganzen Situationen. Und das streicht das auch nochmal, wie krass das ist bei Kindern, dass die einfach so sind, wie sie sind.
Ja, und wir Erwachsenen werfen uns im Zweifelsfall sogar noch vor, wenn wir kreativ sind. Ne? Nach dem Motto, du bist ja also der Satz, ich bin ja nicht kreativ, den sagen ja ganz viele. Und das sagen die nicht, weil sie nicht kreativ sind, weil wenn man es ihnen herleitet, würden sie sagen, ach, naja, doch, bin ich ja schon, vielleicht nenne ich es Innovation, aber ich bin schon kreativ, passt schon. Aber viele sagen das ganz mit dem Brustton der Überzeugung, weil sie dir ganz klar signalisieren wollen, Kreativität ist was für Spinner, ich bin seriös, ich bin erwachsen, ich bin erfolgreicher, ich bin stärker als du. Das ist ein Macho-Spiel. Und dieser Spruch, ich bin ja nicht kreativ, ist ein chauvinistischer Macho-Spruch, weil man sich damit höher setzt als dich blöden Spinner mit deiner Kreativität. Und das ist so ein Ding, deswegen ist auch vielleicht, du hast ganz am Anfang gefragt, warum hast du das Buch geschrieben? Und gegen solche Menschenbilder wollte ich auch gegen anschreiben. Also das Buch hat einen großen Teil mit Kreativitätstechniken, da sind 50 Dinge aufgelistet in verschiedenen Kategorien oder sind da Zitate von klugen Menschen drin und so. Aber eigentlich, wenn man sich den ersten Teil anguckt, ist es eine Beschreibung meines Menschenbildes. Also ein humanistisches Buch ist es in Wahrheit. Wie sehe ich Menschen? Und ich glaube, dass Augenhöhe wichtig ist, dass Verständnis für Unterschiedlichkeit wichtig ist, dass man davon profitieren kann, wenn man unterschiedlich ist und dass alles, was dazu führt, mich über dich zu stellen, dazu führt, dass andere Leute ihre Potenziale nicht ausreizen können, weil ich sie blockiere und das ist nicht erlaubt. So, und diese Wut, glaube ich, wenn man das so nennen darf, ist auch in diesem Buch drin, nach dem Motto, hör doch mal auf, diesen Satz zu sagen, du bist nicht kreativ. Weil das ist keine Selbstoffenbarung, das ist eine Beleidigung der anderen. Und zwar eine bewusste Beleidigung, ob man das in der Härte dann so sagen muss, weiß man nicht. Aber dieser Impetus, der war schon in mir drin. Deswegen dachte ich, jetzt gehst du mal auf die Barrikaden und schreibst mal von der Seele, was du mal sagen wolltest.
Ja, das liest sich auf jeden Fall auch raus. Also ich finde auch, dass das entsprechende Menschenbild, ich finde eh, aus diesem Buch, um jetzt noch mal ein bisschen Werbung auch dafür zu machen, da spricht schon eine extreme Einfühlsamkeit und auch so ein positives Mitgefühl für Mitmenschen mit draus. Und ich finde, das hat was sehr Empowerndes. Und ich finde, das streift auch viele Themen, die eigentlich auf den ersten Blick gar nicht viel mit vermeintlich Kreativität, also wie denke ich mir was aus, zu tun haben, sondern die eigentlich, glaube ich, auch ganz gute Ratgeber so sind fürs Leben. Also so dieses Thema Hürden abbauen, dieses Thema, was hemmt mich, wie kann ich eigentlich, ne, auch oder für gewisse Dinge auch in sowas wie Arbeit investieren, das aber auch mit Leichtigkeit und Spaß zu nehmen. Also da spricht schon ein sehr, sehr humanes Menschenbild irgendwie raus und auch was, also ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Lesen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, ich kenne dich jetzt auch und du bist ja auch einfach ein sehr angenehmer Typ. Also es gibt ja zum Beispiel so Menschen, bei denen fühlt man sich schnell irgendwie be- oder verurteilt. Das hab ich bei dir zum Beispiel gar nicht. Und genau das kommt auch aus diesem Buch ganz gut raus. Also kann ich sehr empfehlen. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Ich freue mich sehr, dass das bei dir so angekommen ist. Weil ich kenne meine eigenen Fehler besser als jeder andere, so, und es gibt viele davon. Aber eine Sache, die für mich klar ist, dass ich mich auf der richtigen Seite der Geschichte fühle, ist zu sagen, es gibt keinen Menschen, der besser ist als der andere. So. Mhm. Deswegen ist das allererste, was ich bei beiden meinen letzten Büchern geschrieben habe, der erste Teil, der geschrieben wurde, ist der Hinweis zur gendergerechten Sprache. Mhm. Das ist das gewesen, weil das Buch war leer, ich schreibe das in Scrivener, vielleicht für deine Techie-Freunde ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt so eine Software, da kann man so ganz toll Bücher mitbauen, mit verschiedenen Elementen zusammenschieben. Geil, viel besser als Word und so. Super. Also ja. Verlink den mal, das ist ein super Tipp. Kriegt da kein Geld für, aber falls du Geld dafür kriegst, sei es ja gegönnt. das Ding ist dann leer, so ein Dokument. Und dann fängst du an zu sagen, wo fängst du an? Und mir war es ein großes Bedürfnis, als allererstes reinzuschreiben, dass ich alle Menschen meine. Und da habe ich gesagt, wo ist sozusagen der Haken dazu? Und der Schlüssel ist ganz einfach der, wenn ich nicht ordentlich gender, dann meine ich nicht alle. Also es ist ja schon mal gut, wenn Leute Männlein und Weiblein erwähnen. Das ist ja schon mal ein großer Schritt nach vorne. Aber es gibt ja noch ein paar mehr. Und die nicht auszugrenzen, auch sprachlich. Ja. Das kann auch mal schief gehen. Ich habe auch an der anderen Stelle gesagt, also da habe ich mich aber verrenkt, um das noch hinzubekommen, aber sich die Mühe zu geben und sich zu wollen, dass alle gemeint sind. Deswegen hat jedes Buch bei mir vorne diese erste Seite mit der gendergerechten Sprache und dem Sternchen. Und wenn mich einer belehrt, dass das Sternchen vorbei ist und es einen besseren Weg gibt, dann mache ich den auch mit. Hauptsache, es hilft, dass alle sich angesprochen fühlen und dass wir tatsächlich alle kohlenstoffbasierte Lebewesen sind. Das fand ich.
Ja, genau, das hatte ich vorhin tatsächlich nochmal gelesen. Genau die Stelle. Ja, voll. Und das spricht eben aus diesem Buch total raus. Und ich finde das wichtig. Und tatsächlich habe ich auch an mir selber gemerkt, also war ja auch oft bei diesem Gender-Thema so dieses, ja, das ist so viel Umstand und so. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht mehr. Also klar, am Anfang musste ich mich ein bisschen dazu zwingen, das hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt, aber mittlerweile ist es normal. Mittlerweile vergender ich mich auch nicht mehr, so habe ich das immer mal genannt, weil ich mit vergendern meine ich, wenn du so Worte genderst, die man gar nicht gendern muss. Also es gibt ja auch schon geschlechtsneutrale Worte in der deutschen Sprache einfach so und manchmal habe ich dann Sachen gegendert.
Gast ist also, so ein Wort, wo ich sage, verdammte Axt, warum kann ich das nicht gendern, aber es geht halt nicht.
Genau, oder es gibt doch, ist das ein Video, wo einer aus Versehen einfach mal Hähnchen gesagt hat? Er meinte einfach Hähnchen und wollte das Hähnchenfleisch und hat einfach Hähnchen gesagt. Was ich auch sehr lustig finde. Aber klar, du bist halt irgendwie, du prügelst dir das halt ins Bewusstsein und dann kommt das auch manchmal an den falschen Stellen raus, ja.
Ja, aber am Ende ist, ich finde, ich merke, wie oft es mir nicht gelingt. Also ich möchte das gerne und da gibt es Momente, da klappt es einfach nicht. Und dann ist sozusagen der Punkt gekommen, wo ich dann sage, okay, die Kompetenz ist was anderes als die Performance, um den Sprung zurückzumachen. Es gibt Dinge, die kann ich eigentlich und die will ich auch und manchmal gelingt es einem halt nicht. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht kann. So, da muss ich halt mich dann nochmal überreden, sagen, Achtung, gib dir Mühe, war dir wichtig, kümmere dich. Und dann streng dich halt ein bisschen an.
Ja. Ich schulde dir ja noch die Aussage, was ich als letztes kreativ gelöst habe. Mir fallen wahnsinnig viele Sachen ein, aber eine Sache will ich erzählen, und zwar habe ich ein neues Hobby. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Warhammer-Miniaturen. Das sind so kleine Figuren, die kaufst du, dann steckst du die zusammen, dann malst du die an und dann kannst du damit Spiele spielen. Das mache ich gar nicht, ich will die nur zusammenstecken und anmalen. Und so. Und das mache ich jetzt eine Weile und jetzt hatte ich letztens so ein Set gekauft und habe dann nicht gelesen, dass da drauf stand, ohne Klebe. Und es gibt so einen Plastikkleber. Und dann habe ich das zusammengesteckt und habe halt geklebt und merkte, ach scheiße, dadurch gingen die Teile nicht mehr so richtig ineinander. Jetzt hat eine Figur von diesen dreien so blöde Ritzen überall. Und dann dachte ich, ja, das will ich jetzt ja so nicht lassen. Aber es gibt, das kann man jetzt vielleicht, also für die HörerInnen ist es gerade voll langweilig, aber ist mir egal. Ein
Format.
Genau, ich zeig's dir gerade. An dieser Figur sind so grüne Stellen dran. Und das nennt sich Green Stuff. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Kleber eigentlich. Das knetest du zusammen, so blau und blau und gelb. Und dann hast du so eine grüne Masse und dann kannst du die halt modellieren. Und dann härtet die durch so eine chemische Reaktion komplett zu Plastik aus. Und das machen viele, dass sie dann halt diese Figuren damit aufmöbeln, dass sie denen neue Features geben, dass sie da irgendwie Pilze auf dem Rücken machen, was auch immer. Und dann dachte ich, ich habe doch noch Green Stuff, dann bastel ich einfach an diese Figur ganz viel mehr Kram dran, irgendwelche Ranken oder hier, ich wollte so kleine Hörner machen und so ein Kram. Und das war so ein Ding. Es ist irgendwas passiert. Ich dachte, wie gehe ich denn jetzt damit um? Hatte ich noch nicht. Ich könnte doch was machen. Habe ich auch was zurückgegriffen, was ich vorher schon mal benutzt hatte, aber halt nicht in dem Kontext. Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel für Kreativität.
Ja, und am Ende ist es tatsächlich, auch ein Stückchen wahrscheinlich hat während dieser Tätigkeit dein Hirn auf einen anderen Modus geschaltet und hat währenddessen Dinge verarbeitet, die du in einem anderen Kontext später mal wieder gebrauchen kannst. Also das quasi durch das entspannte Basteln quasi Hirnkapazität freigeschaufelt für andere Prozesse. Und das ist einfach deswegen, also spiel da mal nicht so rum. Ne? Also der Typ, der da in seinem Keller sitzt und die Modelleisenbahn bastelt, was soll denn da Quatsch? Du bist doch erwachsen, ne? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, lass den mal spielen, weil während der spielt, denkt er sich Sachen aus, wie er die Haushaltskasse in den Griff kriegt. Oder für seinen Job irgendwas Tolles Neues entwickelt. Also hoffentlich kommt er wieder raus, kümmert sich um seine Familie, dass er nicht nur im Keller sitzt. So. Mhm. Aber ich finde auch solche Momente, wo Erwachsene ganz bewusst spielen, total sinnvoll und richtig.
Ja, man braucht, also das habe ich echt erst so vor einem halben Jahr entdeckt, man braucht halt Dinge im Leben, die einem nichts bringen. Und das ist so ein Hobby, das bringt dir gar nichts. Also du wirst, das wird dir beruflich, also zumindest offensichtlich nicht, ne? Aber so die Fähigkeiten, die man da erwirbt, wenn ich jetzt nicht vorhabe, im Miniatur Wunderland anzufangen, ist es völlig unnütz, das zu können.
Verkauf sie bei Etsy, dann machst du nochmal Geld. Genau.
Ja, tatsächlich gibt es Leute, die mit dem Anmalen dieser Figuren richtig Schotter machen. Also das ist tatsächlich auch ein Ding. Aber ne, für mich ist es wirklich nur ein Hobby und es hat keinen Vorteil. Aber das ist halt voll wichtig, weil du musst halt auch manchmal Dinge tun, die dir nichts bringen. Also ich kenne auch Leute, die puzzeln einfach wahnsinnig gerne. Das ist auch ein Puzzle, das machst du, dann machst du es wieder Karton und dann ist weg. So, aber einfach so die Tätigkeit an sich. Aber ich merke da auch an mir selber, dass ich da manchmal auch noch ein bisschen zu judgy unterwegs bin. Ich war nämlich tatsächlich letztens, da hatte ich so eine kleine Hütte, so aus so Schaum und so einem Kram gebaut. Da wollte ich eigentlich, dass die auf so einer Graswiese steht. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gesehen, ach so, es gibt so für Modellbau so Schüttgras. Das schüttest du so auf so eine klebende Fläche und dann hast du richtig so Grashalme. Und dann bin ich in so einen Modellbauladen gegangen, so einen Eisenbahnladen und bin da rein. Und da waren natürlich, das hört sich jetzt ganz falsch an, aber da waren natürlich die Männer, die man sich so vorstellt, die da drin waren. So ein bisschen fahl, eher älter, laufen da rum, kurze Hose, Socken, Sandalen, also das Prototyp-Ding. Und natürlich habe ich gedacht, ach krass, das ist wirklich, also das ist ja schon ganz schön nötig. Und dann dachte ich, Alter, ich habe gestern Abend ein Mini-Org zusammengeklebt und ich mache mich jetzt da, also was, ne, so das ist voll, genau das, was du gesagt hast. Ich habe mich halt in dem Moment über die erhoben und habe dann aber Gott sei Dank noch festgestellt, nee, warte mal, es ist genau das Gleiche, nur halt vielleicht mit einer Ästhetik, die mich jetzt nicht anspricht, aber es ist nicht besser und nicht schlechter so, aber das ist, muss man glaube ich auch ein bisschen üben und kultivieren.
Kennst du den Podcast 99% Invisible? Das ist ein wunderbarer Podcast, der von Roman Mars gemacht wird. Das geht darum, Dinge, die im Leben, in der Welt gestaltet sind, die du aber nicht wahrnimmst, rauszusuchen und zu analysieren. Das heißt, warum ist auf jedem Flughafen der Welt die Schrift auf der Rollbahn die gleiche Schrift und welche ist es eigentlich? Welche Schriftart? Mhm. Oder warum gibt es gewisse Häuser, die gewisse Formen haben? Oder wie ist so ganz viel Zeugs, wo du sagst, im Alter habe ich eine Ampel gesehen, aber dass da jemand sich Gedanken zu gemacht hat und warum die so ist, wie sie ist, das so. Und diese ganzen kleinen kreativen Prozesse, die in der Welt sind und die man analysieren kann, wenn man sie überhaupt wahrnimmt, ist sozusagen die Idee dieses Podcasts. Und das sind natürlich all die Nerd-Themen. Also so, dass sich einer mit einer Schriftart beschäftigt über eine Stunde, das muss man schon sehr spezifische Interessen vorweisen. So. Ja. Aber der begrüßt seine HörerInnen mit dem wunderbaren Begrüßungsformel Beautiful Nerds. Und das ist so nach dem Motto, es ist einfach okay, wenn du in irgendeinem Bereich ein Nerd bist. Das ist geil. Das ist deine Welt, wo du dich auskennst, wo dir was wichtig ist, wo du dich reinfuchst, wo du auch nicht locker lässt, wo du einfach Spieltrieb und Ernsthaftigkeit alles an den Tag legen kannst, weil du das geil findest. Ja. Und irgendwann entwickelst du wahrscheinlich das nächste iPhone oder keine Ahnung, bist aber besonders nett zu deinen Kindern und kannst dir was basteln oder was meistens genau der Mehrwert ist. Ne?
Ja. Ja, oder du hast einfach nur Spaß dabei. Das reicht ja auch, ne? Also manchmal reicht es auch einfach, wenn man sagt, ja, macht mir halt einfach Spaß so. Und ja, ich arbeite da auch weiterhin an mir selber, dass ich das, was ich mir eigentlich für mich selber wünsche. Aber das ist ja auch das Geile. Ich glaube, wenn man nämlich bei sich selber sagt, ja, ist irgendwie ein bisschen nerdig und ein bisschen komisch. Klar, das projizierst du dann auch auf andere. Und in dem Moment, wo du zu dir selber sagst, ja, ich finde das geil, kannst du halt auch bei anderen sagen, ja, du findest das geil, ist doch geil, dass du das geil findest. Jetzt habe ich richtig oft geil gesagt.
Gott sei Dank ist das ein Podcast.
Gott sei Dank darf man das hier machen, ja, genau.
Dein Podcast, kannst du machen, was du willst.
Ich könnte jetzt, ja, aber mache ich gerade eigentlich schon. Also ich habe gerade nicht mehr viel Spielraum in dem, was ich noch machen möchte. Tatsächlich müssen wir auch so langsam Richtung Ende steuern. Wir sind nämlich schon bei über einer Stunde. Aber da du das letzte Mal ja vor einem Jahr da warst und wir seitdem eine Kategorie dazu bekommen haben richtig richtig gebrainstormt. Und zwar den Tech Changer. Das ist eine Kategorie, in der meine Gäste, habe ich gerade überlegt, ob man es gendern kann, aber nein, hatten wir gerade, in der meine Gäste eine Sache erzählen, die sie, oder eine technische Innovation, die für sie was verändert hat, wie so ein Game Changer war, weißt du? Also deswegen Tech Changer. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was so für dich Technisches grundlegend verändert hat, wie du arbeitest, denkst, lebst? Das kann wirklich alles sein. Hauptsache es ist im weitesten Sinne vielleicht mit Strom betrieben. Dampf geht auch, aber da gehe ich mal nicht von aus.
Ja, ich lese zwar immer tapfer diese Thomas the Tank Engine Bücher momentan, die werden mit Dampf betrieben, aber ich glaube, das ist eine andere Kategorie als die du meinst. Ja, es ist ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich in vielen technischen Geschichten nicht zu den Early Adoptern gehöre. Ich komme häufig so ein bisschen hinter der Kurve und sage, verdammt, Dax, so warst du die ganze Zeit. Also eine App, die mich also wahnsinnig unterstützt, mein Leben sortierter zu halten, ist GoodNotes. Heißt, also einfach zu sagen, ich habe einen Schmierblock, der aber dieses Papier besteht und verloren gehen kann, sondern sich auf meinem iPad befindet und da ist er halt immer da und synchronisiert sich mit dem Telefon und so. Das hilft ungemein, was sozusagen diesen ganzen Alltagswuselkrams in eine Form zu bringen. Das ist ein absolutes Ding, was sehr hilfreich ist. Und beim Buchschreiben war es tatsächlich Scrivener. Ich habe jahrelang so einen Podcast gehört, da ging es immer nur darum, dass Leute so Bücher schreiben und die dann selber veröffentlichen, also so ein Self-Publishing-Podcast. Und da wurde es immer gesagt, da ich so, naja, also keine Ahnung, was da wieder für Nerdzeugs ist, so, das mache ich ja nicht. Ich schreibe in Word, das reicht, dann der Verlag macht das Layout, was soll der Quatsch? So. Und habe jetzt bei diesem Buch festgestellt, ab einer gewissen Komplexität der Texte ist es schwierig, mit linear zu arbeiten, von oben nach unten. Man muss mit Bausteinen arbeiten, muss die einzeln, man baut sich quasi eine Art Gerüst und füttert das dann quasi, hängt das so ran und schiebt das hin und her in der Reihenfolge und bewertet das und macht Hierarchiestufen und so. Dieses Ding hat mir in diesem Buch echt den Arsch gerettet. Ich habe alles angefangen zu schreiben auf meinem Mac schön in Pages und fing an zu tippen und schrieb und verkämpfte mich einfach in dieser Textwüste, kam nicht mehr vorwärts und habe dann irgendwann in einer Nacht- und Nebel-Situation gesagt, ich lade mir dieses Ding jetzt runter, guck mir zwei YouTube-Tutorials an und baue mein Buch nochmal neu. Also alle Texte, die ich schon geschrieben hatte, da reingeschubst und dann mir eine Struktur gebaut, mit der ich weiterarbeiten konnte, auf halber Strecke. Das war eine ziemliche operative Nummer. Aber das zum Beispiel ist für diese Art von Arbeit ein technisches Wunderwerk. Das sieht ganz langweilig aus. Ich wundere mich so ein bisschen, dass das nicht cooler aussehen kann, weil wenn das wahrscheinlich Steve Jobs entwickelt hätte, sähe es besser aus. Das ist so wie alle Projektmanagement-Software immer scheiße aussehen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Das geht einfach scheinbar nicht hübsch. Also ich weiß es nicht.
Ich kenn's, ja.
Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, also das hat im Tech-Bereich ordentlich geholfen.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Tatsächlich, ich hatte ja Andreas Eschbach hier, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Science-Fiction-Autor. Der hat ein paar ziemlich Bestseller geschrieben. Unter anderem hat er auch mal für Perry Rhodan geschrieben. Ja.
Jetzt kommen wir zum Thema
Kindheit. Ja, genau. Und halt, der hat $1 Billion geschrieben. Der hat dieses NSA-Buch geschrieben. Egal. Auf jeden Fall hat der, glaube ich, genau diese Software auch empfohlen, wenn ich mich recht entsinne. Oder eine vergleichbare. Aber auf jeden Fall auch dieses nicht mit linearem, ich schreibe von oben nach unten, sondern ich habe verschiedene Bruchstücke irgendwie da drin. Das hat er, glaube ich, in der Kategorie auch empfohlen. Also bist du jetzt auch Bestseller-Autor. Einfach durch die Verwandtschaft der Empfehlung schon.
Allein deswegen schon. Also wenn irgendeiner das Buch gekauft hat, dann bin ich so ein bisschen Seller-Autor. Ob das Bestseller wird, weiß ich nicht. Also ich habe schon von 2, 3 Leuten gehört, die es gekauft haben. Also irgendwie bin ich zumindest ein verkaufender Autor. Vielleicht freut das zumindest den Verlag ein bisschen. Aber ja, also es ist einfach tatsächlich so, manchmal sind es die großen Innovationen, wie klar, das iPhone sagt natürlich jeder, ne? Und das iPad und so weiter, gar keine Frage. Das hat ja auch wesentlich mehr getan, als nur technisch was zu verändern, auch gesellschaftlich. Aber es sind manchmal auch so die Kleinsachen, stolperst über irgendeine App und auf einmal geht's.
Ja. Also ich finde, also GoodNotes tatsächlich finde ich auch richtig gut. Also ich hatte eine Zeit lang ein iPad, das hatte ich mir so gemietet über Grover, um es einfach mal auszuprobieren, weil ich bin immer so ein Typ, ich sage, ich brauche jetzt unbedingt ein iPad und dann kaufe ich es und dann merke ich nach irgendwie 2 Monaten, ach so, benutze ich gar nicht. Und ich habe es nach 2, 3 Monaten nicht mehr benutzt, aber in der Zeit, in der ich es benutzt habe, war GoodNotes sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Mein Tech-Changer jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, ich glaube tatsächlich, das habe ich noch nie in diesem Podcast gesagt, das ist mir gerade erst eingefallen, Podcasts waren für mich ein ziemlicher Tech-Changer, weil ich habe damit irgendwie 2016 angefangen und mittlerweile ist es Teil meines Berufs und es ist irgendwie, es hat doch ganz schön, also eigentlich habe ich das seit 2016 durchgängig immer irgendwie gemacht. Und das hat auch meine Art zu denken und auch meine Art, wie ich mich mit Leuten unterhalte und auch mein Auftreten und so ganz schön beeinflusst.
Ja, kann ich nur absolut unterstreichen. Also allein schon die Möglichkeit, ohne jemanden zu fragen, Radio zu machen. Also ich weiß nicht, ob du diesen alten Thomas Gottschalk, Mike Krüger Film kennst, Piratensender Powerplay. Nee, also, ein grottenschlimmer, ganz schlimmer Film. Ganz schlimm. Aber sehr lustig, weil die Jungs, es in der frühen 80er, es geht darum, dass der Bayerische Rundfunk entscheidet, was gesendet wird. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Bayern, konservativ, da darf nicht alles gespielt werden, schon gar keine Rockmusik und so. Und diese beiden Langnasen entscheiden sich, das können wir besser und nehmen ein Wohnmobil, bauen da einen Radiosender ein und fahren halt immer durch die bayerischen Lande und immer dann funken sie so ein bisschen und dann sehen sie den Peilwagen des Bayerischen Rundfunks und hauen wieder ab und funken von woanders. Also ein permanente Räubersponsor. Okay. Das ist unfassbar lustig. Geile Musik, muss man sagen, wenn man ein bisschen Classic Rock mag. Aber schlecht gemacht. Aber es hat irgendwie so einer trashigen Thomas Gottschalk-Welt irgendwie ganz, ganz sympathisch. Und die Idee des Piratensender Powerplays, zu sagen, ich habe was zu erzählen, was andere nicht tun, und ich mach's einfach. Und heutzutage muss ich mir halt auch kein Wohnmobil ausbauen und vor der Gesetz flüchten, sondern ich mache halt meine MP3 und lade die hoch und dann ist die Welt in Ordnung und ich kann mir ein Publikum erreichen, wenn ich das erreichen will. Und das ist einfach eine Befreiung, finde ich, von weiteren kommunikativen, demokratischen Partizipationsmöglichkeiten. Ich kann der Welt was sagen, was ich sagen will. Der eine nutzt das für Politik, der andere benutzt das für ein Hobby, der nächste schimpft auf wen auch immer. Da gibt es auch Beknackte dabei, gar keine Frage. Aber gibt es überall. Die Frage ist einfach, ich habe die Möglichkeit, es zu machen, ohne Leute fragen zu müssen. Das ist schon richtig klasse. Total.
Und du hast halt immer die Möglichkeit, dass es am Ende auch wirklich Leute hören, ne? Also zumindest die Möglichkeit, die technische Hürde ist nicht so hoch. Das ist schon richtig geil. Und das ist für mich auf jeden Fall echt so ein Tech-Changer. Aber jetzt weiß ich auch, woher der Name hier Samira El-Wasil. Übrigens, falls man sich wundert, warum ich so leicht hüdelig wirke, ich bin tatsächlich nach 16 Uhr eigentlich schon immer ein bisschen durch.
Das Kind muss ins Bett, ja.
Ja, das ist bei mir aber echt krass. Also ich kann so um 10 Uhr morgens ist echt mein Peak und danach geht's dann meistens so ein bisschen runter. Aber jetzt fällt mir nämlich der Name von diesem Podcast nicht ein, aber der hat nämlich sich namenstechnisch daran angelehnt und der heißt ja auch einfach Piratensender Powerplay.
Was? Es gibt einen Podcast, der heißt Copyright
aber Infringement. Aber wirklich, ich dachte gerade kurz, die müssen doch irgendwie den Namen. Nee, weil ich hatte die beiden ja auch hier, also Friedemann Karich, Samira El-Wasil, die haben mich auch ein Buch geschrieben, Erzählende Affen heißt das, da geht's so um Narrative und wie die unsere Meinung und so bilden, auch super spannend, kann ich empfehlen. Und ja, der Podcast heißt nämlich Piratensender Powerplay. Daher haben die den Namen. Verstehe.
Ja, guck, kannst mal sehen. Das sind auch Freunde von den Supernasen, die damals noch nicht Supernasen hießen. Das kam erst bei einem späteren Film.
Ja, aber also Supernasen, der Begriff sagt mir was auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass es Mike Krüger und Thomas Gottschalk, ich habe die Filme nie gesehen. Bin ich vielleicht auch nicht ganz die Generation, weiß ich nicht.
nicht ganz wahrscheinlich, aber du guckst ja auch kaum noch Fernsehen. Also ich übrigens auch nicht, nur ein Hotelzimmer. Das finde ich total toll. Mach immer ein Hotelzimmer, mach ein Fernseher an, du wirst ein ganz anderes Medienerlebnis haben als im Rest
des Lebens. Es ist herrlich. Und ich weiß noch, als ich das letzte Mal in Berlin war beruflich, habe ich mich da so drauf gefreut und dann hatten die kein Fernsehen.
Was? Wo haben sie
das? Also es gab einen Fernseher und du konntest an diesen Fernseher auch irgendwie was anschließen und darüber was gucken, aber es gab kein Fernsehen. Also und ich habe das Hotel selbst gebucht und es war eigentlich so ein junges, hippes Hotel, wo man so denkt.
Ja, das ist das Problem. Hippes, junges Hotel. Ihr jungen Leute, also wie ich ja auch, gucken auf dem iPad, dann liegen im Bett neben dem großen Fernseher und gucken auf dem iPad dann irgendwie Netflix. Auch Quatsch. Aber es ist tatsächlich so, wenn man ein Erwachsenenhotel bucht, wo Menschen so mit ab so aufwärts einziehen, kriegst du einen Fernseher hingestellt und da laufen dann so ganz komische Fernsehsender, so ARD, ZDF und so Bayerischer Rundfunk und Radio Hessen oder was, keine Ahnung, wie alle heißt. Das ist schon faszinierend.
Ja.
Also da Regionalfernsehen.
Ich lieb's auch. Ich habe mir immer mal, da hatte ich mir so einen richtigen Nervtag und dann hatte ich dann Feierabend, dann habe ich mir irgendwie so eine zweistündige Doku über so ein Ehepaar angeguckt, die dann auf Hallig Hoge, genau. Hallig Hoge. Also das ist ja wirklich einfach nur so ein 3 Zentimeter über Meeresspiegel flach. So, da ist ja nichts. Und das waren so die Wärter davon. Die haben sich halt darum gekümmert, Wildhüter, keine Ahnung, wie man das nennt, und haben da irgendwelche Bienenstöcke und dann, ja, jetzt gehen wir mal ein paar Krabben sammeln.
Für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen, wie wir beide. Also Hallig, ist ein kleiner Hügel mitten im Wattenmeer und dann kommt das Meer zwischendurch und umspült das Ganze. Wenn du Pech hast, überspült das Ding und dann musst du da eine Spüle in
die
erste Stock
schleppen. Die haben auch so Kühe, die so super robust sind, so, weil alle anderen
Seekühe,
genau. Und dann ist es auch klar, wenn jetzt Flut ist oder gerade auch wenn Sturmflut ist, dann müssen die immer wirklich mit zum Haus geführt werden, weil sonst ersaufen die da. Und das geht ja nicht. Aber die halten auch so Windstärke 100 einfach aus. Die stehen da einfach und kauen weiter. Ja, und sowas gucke ich mir dann auch super gerne an. Also solche Sachen, das ist wahnsinnig entspannt.
Slow-TV.
Ja. Dennis, ich glaube, wir haben jetzt gerade 1:20 gequatscht. Hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Und das ist ja, wie wir beide wissen, immer ein gutes Zeichen für einen gelungenen Podcast. Ich hoffe, dass du dich auch wohl gefühlt hast, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Ich weiß, ich habe sehr viel geredet und war ein bisschen tüdelig. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Ja.
Also ich schon. Also ich weiß nicht, was deine HörerInnen dazu sagen, aber ich fand das jetzt sehr nett mit dir. Ich hätte jetzt auch gesagt, weißt du was, wir bestellen uns jetzt eine Pizza, lassen das Band weiterlaufen, lassen dieses digitale Gerät hier weiterlaufen und nehmen weiter auf und reden einfach so lange, bis die Pizza auch noch alle ist. Aber wenn du jetzt nach Hause und ins Bett willst, dann ist es jetzt halt so.
Ich muss schlafen. Ey, Sandmännchen ist schon lange vorbei. Ich bin ja gerade erst volljährig geworden gefühlt. Also deswegen, ich kann das noch nicht so gut. Ja. Den Gag habe ich verkackt.
Macht nichts. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt mit dem Ich bleibe 18 einfach dranhänge mit
18. Ja, stimmt.
Das ist dann so mein Stand. Ja, ist ein super Witz mit dem englischen 18 und so. 18 till I die und so. Gibt es auch eine Platte von Brian Adams, die ist auch nicht so gut.
Wieder Witz. Naja, gut. Also. Da können wir noch einen kurzen, wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Namen auf sich hat. Also du heißt ja wirklich, in deinem Personalausweis steht ja auch 18 hinten dran. Hast du mir ja schon mal erzählt, dann müsst ihr einfach in die letzte Folge mit uns beiden nochmal reinhören, weil da erklärst du das nämlich.
Ja, mit der ganzen langen Piratengeschichte.
Genau. Ja, es ist wirklich eine Piratengeschichte. Also ist nicht zu viel versprochen. Und damit, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Guckt euch auf jeden Fall das Buch an. Es heißt, ich lese es nochmal vor, 50 Ideen für neue Ideen von Dennis 18. Gibt es wahrscheinlich überall, wo es Bücher gibt.
Überall.
Genau.
Also wenn ihr was kostenlos haben wollt, wir haben es was versucht zu verkaufen, das finde ich auch angemessen, das sollte man auch kauft, das Buch. Aber wenn ihr was umsonst haben wollt, dann könnt ihr auf meine Homepage gehen. Da gibt es nämlich die Praxisgespräche, die in dem Buch verlinkt sind mit dem QR-Code, auch nochmal auf meiner Homepage. Das heißt, da kann man zumindest schon mal reinhorchen, um was es da so geht. Und wenn ihr das dann so toll findet, dann könnt ihr immer das Buch kaufen danach. Aber in welcher Reihenfolge ihr das macht, ist eigentlich egal. Genau. Aber wenn ihr es umsonst haben wollt,
ja, als kleiner Anfütterer sozusagen. Und damit, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und fühlt euch vielleicht in eurer eigenen Kreativität jetzt ein bisschen bestärkt. Falls ihr das Gespräch toll fandet, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns das schreibt, wenn ihr uns folgt auf den gängigen Kanälen, Instagram Netzpiloten, LinkedIn Netzpiloten, Twitter Netzpiloten oder auf Twitter gibt es auch einen extra Tech und Trara Account. Ihr könnt auch uns beiden direkt folgen. Ich weiß nicht, möchtest du noch einmal deine Social-Media-Kanäle droppen?
Ich droppe mal, bevor ich das Mic droppe, sage ich erstmal die Homepage www.dennis18.de, das ist ganz einfach. Und unter selbigen Namen findet ihr mich eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen, inklusive YouTube. Da findet ihr meine frühe Jugend in Videoform nochmal
eingefangen. Das könnte sich lohnen. Genau, also macht das auch. Ansonsten findet ihr mich eigentlich überall unter mo-dulo. Und wir verlinken das alles, was wir heute besprochen haben, nochmal in den Shownotes, auch einen Link zum Buch und so weiter und so fort. Wir freuen uns über Bewertungen. Das hilft Podcasts ungemein und gerne gute Bewertungen. Ich weiß, manchmal juckt der Finger auch dann für eine schlechte Bewertung, weil man denkt, haha, den zeige ich es jetzt. Dann macht's einfach nicht. Ist auch okay. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und dir, Dennis, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend in Bremen. Bis bald hoffentlich wieder.
Herzlichen Dank. Ein Gruß in die andere Hansestadt.
Danke.
Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.